Die Welt hört laut unseren Podcast mit müden Ohren, ganz staubig und scheu. Wir sind hier oben auf unserer Klau, ey. Wir sehen die Spiele, aber gerade so drei. Doch jetzt tut sich mehr weh,
auch dank Ibuprofen.
Und keiner bleibt stumm und kein Shitstorm kommt, wenn ihr uns seht. Es ist so links, Klo Kim Ultimate. Es ist so links, es ist so links, so
Stalling. Der Deutsche Ultimate Podcast mit Flo und Kim.
Bin ich drauf? Bin ich drin? Bin ich mit dabei?
Die Aufnahme läuft.
Die Aufnahme läuft. Moin und hallo. Willkommen zum Deutschen Ultimate Podcast Stalling mit Flo und Kim. Direkt über elektrische Widerstände ein frischer Ton in eure Ohren. Steine lagen im Weg und wieder drei Wochen ohne uns. Doch die Scherben der vergangenen Folge bringen Glück und euch direkt ans Mikrofon den König des Frisbee-Podcasten, Florian Ralf Christian Möbius Fischer.
Das alles und noch viel mehr. Und auch wieder mit dabei, der einzige, wahre, oft kopierte und nie erreichte, in echt und Farbe, Kim Alexander Frank Gietzen.
Du bist immer noch verdammt hübsch anzuschauen.
Danke.
Ich wollte dich überraschen mit dem Zitat.
Vielen Dank, es ist dir gelungen.
Stalling One.
Ja, nochmal, herzlich willkommen.
Wie kommen wir denn jetzt hier wieder rein?
Naja, das. Alle, die unseren Instagram-Account verfolgt haben, werden möglicherweise mit Bedauern oder vielleicht auch mit ein bisschen Belustigung festgestellt haben, dass wir letzte Woche hart verkackt haben.
Lache, wenn es nicht zum Weinen reicht.
Ja, und diese Folge 40 jetzt hier zum zweiten Mal aufnehmen.
40.1.
Ja, oder zwei.
Oder Punkt zwei.
Man weiß es nicht genau.
Jetzt hätte ich gerne mit dem Echtzitat, sag mal, weinst du, beendet und nicht die von voriger Woche.
Ja, vielleicht war es auch der Regen, der von meiner Oberlippe perlte, aber nee, tatsächlich haben wir beim letzten Mal eine schöne Folge aufgenommen und haben nicht gecheckt, dass wir gar nicht aufnehmen.
Ja, passiert dem Besten, ne?
Ja.
In dem Fall uns.
Ja. Vielen Dank auch an der Stelle an Jole für seine aufmunternde Mail. Hast du die gelesen?
Nee.
Er hat uns nämlich von einem Fail, den die Tagesschau mit ihrem 11KM-Nachrichten-Podcast begangen hat, die irgendwie zur gleichen Zeit irgendwie sehr viele Folgen veröffentlicht haben. Es passiert den Besten.
Aber die Tagesschau würde ich jetzt nicht zu den Besten zählen.
Ach komm.
Egal, wir sind bei Folge 40 und haben eine Nummer für Folge 40.
Ja, aber bei den Goldfingers nicht.
Bei den Goldfingers nicht. Wir haben jemanden gefunden, der mit uns in Danzig war. Arne Gideon von Frupp.
Frupp, Frau Rauscher und die Bamble Boys. Die Nummer 40, Arne Gideon, der unwissentlich diese Folge präsentiert. Wenn ihr also gerade diese Folge hört
und in Frankfurt spielt und lebt
und Arne hört das vielleicht nicht, dann weist ihn doch einfach freundlich darauf hin, dass er uns seinen Namen geliehen hat.
Ja, dann liebe Grüße nach Frankfurt.
Liebe Grüße nach Frankfurt von einem Frankfurter. Von einem echten Frankfurter.
Stalling 2.
Stalling 2.
Stalling 2, jede Menge Feedback. Ja, jetzt auch zu unserem Fail haben wir ja gerade schon gehabt. Aber wir hatten auch vorher Feedback, Freunde des Podcasts, die sich verewigt fühlten. Jetzt muss ich diese ganze Geschichte von letztem Mal nochmal erzählen.
Ja, das wird uns heute noch mehrfach passieren.
Das wird mehrfach passieren, aber es wird nicht das Ganze nicht weniger merkwürdig für mich machen. Flo aus Paderborn, den wir beim letzten Mal erwähnt haben, hat sich nicht chronologisch durch die Podcasts gehört, sondern den aktuellsten Podcast gehört und dann dabei gemerkt, dass er verewigt wurde. Und nun schon wieder.
Ist das der Beginn einer Streak?
Na, glaube ich nicht. Ich glaube, das ist das erste Mal, für die nächste Zeit das letzte Mal.
Okay.
Außer er macht irgendwas richtig, richtig Cooles. Kein Druck.
Ist es so ein Dare-Contest?
Weiß ich nicht.
Mach doch mal was richtiges Cooles.
Jetzt gehen wir hier durch diese Notizen durch vom letzten Mal.
Und wissen gar nicht mehr so richtig, was wir uns dabei gedacht haben.
Ich versuche mal, uns wieder einzufangen. Vincent aus Freiburg hat angemerkt, dass Konstanz 5 Kilometer südlicher als Kempten liegt.
Ja.
Also ist Team Südsee das südlichste Team Deutschlands?
Nennen wir es jetzt mal so. Und ich ja schon angemerkt, dass wenn man nach Konstanz will, muss man ja auch nochmal so ein Stück um den Bodensee rum. Sprich, wenn man jetzt die Strecke über Land zurücklegen möchte, um jetzt die zwei Teams mit der größten Entfernung innerhalb der Bundesrepublik zusammenführen will,
ja,
dann ist Konstanz auch durch diese geografische Besonderheit weit vorne und wird dann wahrscheinlich gegen Flensburg.
Wir haben immer noch nicht von einem Flensburger Team gehört, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es eins gab oder gibt.
Ich dachte Flaute Flensburg, oder war das nur dieses eine Spaßteam, was ich so benannt hatte?
Weiß ich nicht, ich habe irgendwas mit Flammenwerfer im Hinterkopf, aber könnte auch irgendein anderes Team gewesen sein.
Okay, Flammenwerfer klingt sehr martialisch.
Ja.
Micha hat sich auch nochmal gemeldet.
Stimmt.
Zu der Check-in-Frage und du hast... Du hast dich nochmal intensiv damit beschäftigt.
Ja, ich habe es dir lang und breit erklärt, bis wir zu dem Schluss kamen, dass eine sinnvolle Fragestellung ist. Denn folgender Hinweis von Micha war ja in der letzten Folge eingegangen, dass man erst sein Pivot etablieren muss, bevor man seine Wurfbewegung beginnt. Du hast darauf hingewiesen, okay, wenn ich jetzt von der Seite in die Scheibe aus dem Seiten aus wieder ins Feld trage, da bin ich ja quasi in einer Geh- oder Laufbewegung und dann den ersten Schritt ins Feld setze und sofort quasi in diese fließende Bewegung meinen Pass abgebe, dass das dann ja, das doch eigentlich der Standard ist und niemand das irgendwie, wie sagt man, beanstandet als Travel oder sonst irgendwas. Micha hat darauf hingewiesen, wenn du das so siehst und eine Scheibe der gegnerischen Offense in deiner Endzone turnt und du sie aufnimmst und zu deiner eigenen Endzonenlinie nach vorne gehst, dass du diese Bewegung ja quasi als Pull-Bewegung machen könntest dann.
Mhm.
Wäre dir das ein Dorn im Auge im Vergleich zu dem, ich komme aus dem Seiten aus und mache eine, in Anführungszeichen, natürliche Wurfbewegung?
Nein, ich glaube nicht. Allerdings könnte es gegebenenfalls problematisch sein, weil wenn ich dann quasi da, ich sag mal, anlaufe schon für den Wurf, dass ich dann möglicherweise einen Foul begehe, weil da eventuell ein Marker oder eine Markerin bereitsteht und ich dann wahrscheinlich intensiven Körperkontakt riskiere.
Ja, ja, verständlich. Nehmen wir mal den Fall, dass da niemand ist, der deinen Mark bricht.
Und let's do it.
Und du könntest, und es gibt viele Leute, die mit so einem Pull weiter werfen könnten als aus der stehenden Position. Wie legitim hältst du das dann?
Ich würde sagen, ich laufe vor, ja?
Ja.
Es ist ja nirgendwo festgelegt, wie ich davor laufe, außer dass ich dabei nicht unnötig Zeit vertrödeln darf.
Mhm.
Aber theoretisch könnte ich einen vollen Antritt machen und solange ich den Pivot am richtigen Fleck auf der Endzonenlinie setze und den natürlich auch nicht wieder verschiebe in meiner Wurfbewegung, sollte das eigentlich eine legitime Option sein. Wenn auch sehr ungewöhnlich.
Hm. Genau, also beim letzten Mal sind wir eigentlich zu dem Standpunkt gekommen, dass wir das noch nie gesehen haben.
Ja, natürlich.
Und wir nicht wissen, wie die Community darauf reagieren würde, wenn das passieren würde in einem Spiel.
Ja, und beim letzten Mal haben wir darauf hingewiesen, dass es Interflug am Wochenende ist und dass es genau das richtige Turnier ist, um sowas mal auszuprobieren.
Um sich richtig viele Freunde zu machen.
Das ist jetzt leider schon vertan, die Chance. Insofern, die DMs stehen ja an.
DDC ist erstmal dieses Wochenende.
DDC.
Ja.
Da wäre das ja sogar erlaubt, ne? Also ich meine, das ist ja gang und gäbe, dass du zum Wurf anläufst.
Wie meinen?
Ach so, ich habe die Verbindung nicht hergestellt. Beim GATS. Es gab ja früher beim DDC immer ein GATS-Turnier.
Stimmt.
Das hab ich lange nichts mehr von gehört. Aber da wäre das der Standard gewesen.
Das stimmt, das wäre ja noch was.
Okay. Also danke auf jeden Fall an Micha für
die Klarstellung.
Wir haben das nochmal weitergedacht und freuen uns, wenn wir Rückmeldung kriegen, ob denn das jetzt von der Community akzeptiert wird oder nicht.
Stalling 3.
Wurf der Woche.
So, Florian. Jetzt ist der Wurf der Woche. Und man könnte doch fast sagen, dass du mich jetzt ja nicht mehr überraschen kannst.
Nein.
Mit deinem Wurf der Woche, kann ich jetzt quasi dich überraschen mit dieser Meta-Analyse, dass die Folge der letzten Woche quasi der Wurf der Woche war.
Okay, bisher weiß ja noch niemand, worum es ging, aber...
Ach ja, die haben die ja nicht gehört.
Ja, niemand hat sie gehört, weil sie nicht aufgezeichnet
wir
wurde.
Wir haben sie gehört.
Wir haben uns unterhalten. ja, tatsächlich, mein Wurf der Woche letzte Woche und jetzt auch diese Woche ist der nicht geworfene Wurf, also known as Fake.
Ja, und die Folge letzte Woche war ja quasi die nicht aufgenommene Folge. Wir haben sie angefaked.
Ja, wir hätten das da schon wissen können. Ne?
Wir hätten es wissen müssen, es war ein Omen.
Oh Mann. Okay, aber zurück zum Inhaltlichen. Ich finde immer noch, dass es echt ganz spannend ist, mal darüber nachzudenken, weil der nicht geworfene Wurf ja eigentlich auch sehr wichtig ist in unserem Sport, ne?
Ja.
Du hast beim letzten Mal so schön die drei Funktionen eines Fakes referiert.
Stimmt.
Wolltest du das jetzt nochmal machen?
Ja, gerne. Wir gehen nochmal ins Detail. Also, entweder du fakest einen Wurf an, um mit deinen Mitspielern zu kommunizieren, zu sagen, hier, den Pass kriegst du nicht.
Jo.
Erstens. Oder zweitens, du fakest einen Wurf, um deinen Marker zu bewegen, ihn in eine andere Position zu bewegen, um einen anderen Wurf leichter für dich zu machen.
Mhm.
Oder zack, drittens, du bewegst einen Gegenspieler im Feld, der auf deine Wurfbewegung reagiert und dadurch Raum in einem anderen Raum freimacht oder dadurch woanders ist dann.
Ja.
Also was hatten wir noch an theoretischen Grundlagen?
Ich glaube...
Ein Fake-Wurf muss ein Wurf sein, eine Bewegung sein, die so realistisch ist, dass wenn du die Scheibe losgelassen hättest, es ein guter Wurf gewesen wäre.
Ja.
Wir können nicht mit Wedel-Wedel faken, die nimmt keiner, auf einem gewissen Level nimmt die dir keiner mehr ab.
Das ist korrekt. Man sieht es ja auch ab und zu bei, wenn man jetzt im Hochschulsporttraining ist oder so, dass Leute einen Rückhandgriff haben und damit eine Vorhand faken.
Ja, das ist der Klassiker. Das ist der schlechteste Fake, den man kennen kann.
Genau.
Es könnte ein Backhand-Wurf werden auf der Vorhandseite, so ein Dead-Backhand.
Ja.
Aber meistens geht der Fake so in den Markerkörper rein und nicht auf die offene Seite.
Ja. Oh, hast du gerade gegen das Mikro gehauen? Ein entscheidender Punkt, wenn wir jetzt schon dabei sind, ist natürlich auch die Zeit, die man braucht, um die Scheibe umzugreifen. Weil damit kann ich natürlich meinem Fake relativ schnell einen Wurf mit einem anderen Griff folgen lassen.
Mhm, ja.
Insofern, wenn man quasi an seiner Fake-Technik arbeitet, ist nicht nur die Überzeugungskraft, die du mit deinem Fake erreichen kannst, wichtig, sondern auch die Zeit, in der du dann in eine andere Position kommst, wenn du deinen Marker, deine Markerin schon verladen hast, um dann den entsprechend anderen Wurf zu machen. Auch wichtig.
Das wollte ich eigentlich mal als Wurf der Woche nehmen. Den Griffwechsel.
Ja, das.
Hast du den jetzt damit gekillt?
Das ist jetzt vorbei.
Jawohl. Nach 20 Folgen hole ich ihn nochmal aus der Tasche.
Mach das mal. Wenn ich dann sage, oh, das ist ja was ganz, das ist ja ein Novum. Der, also, dann kannst du mir die Folge 40 nochmal vorspielen.
Ja.
Ja, schön. Eine Sache, die wir am Anfang auch noch vernachlässigt haben, ist, ich hatte dir beim letzten Mal ein Stück Kuchen mitgebracht.
Stimmt, weil deine Tochter Geburtstag hatte.
Ja, ja.
Alles Gute nachträglich wieder.
Ja, ja, genau. Die 40. Folge Geburtstagstorte war das.
Ja.
Wie hat dir die geschmeckt? Du hast ja jetzt inzwischen, das war so ein Schoko-Kakao-Quark.
Quark-Ding. Wunderbar.
Ja.
War toll. Und erinnere mich gern zurück daran.
Ja.
Heutiger Tag der Aufnahme hat T-Snap Geburtstag.
Yes! Bonnie.
Alles Gute.
Liebe Küsse, liebe Küsse. Tortenwurf wäre auch noch was. Aber genug.
Cut.
Genug.
Cutet. Genug. Wir dürfen nicht mehr verbrennen. Wir brauchen diese Kategorie noch. Die trägt quasi den Podcast. Manche Leute hören nur wegen Stall 3.
Stalling 4.
Etwas, was sehr lange her ist, gefühlt, aber doch noch irgendwann in diesem Monat war. Die europäischen Strandmeisterschaften.
In der wunderschönen polnischen Hafenstadt Gdansk mit Blick auf den Industriehafen und die Kräne. Wer so ein bisschen auch die Livestreams aus Gdansk verfolgt hat, der wird das ein oder andere Bild dieser riesigen Containerkräne ja, gesehen haben. Und es war tatsächlich auch ein sehr schöner Hintergrund, um da mal Spiele zu spielen und auch mal was ganz anderes als das, was man normalerweise bei Strandturnieren so kennt, mit so einem Hotel-Bettenbogen oder so.
Ja, stimmt, da war nichts.
Ja. Und es war auch ganz spannend. Kannst du dich noch an den Namen von dem Schiff erinnern?
Calypso?
Ja.
MSC Calypso?
Ja, MS Calypso, wie auch immer. Die wurde direkt angrenzend an alle Spielfelder während des kompletten Turniers entladen und man konnte jeden Tag, wenn man da morgens zum Strand gekommen ist,
die Kräne arbeiten sehen.
Ja, immer oder auch so ein bisschen sehen, wie der Fortschritt war, ne? Ich hatte von Freitag auf Samstag dachte ich so, ist ja nicht viel passiert, aber Sonntag fand ich, hatten sie dann richtig freigeräumt und das hat man auch so ein bisschen an dem Tiefgang von diesem Schiff gesehen.
Gelöscht ist der Fachbegriff.
Entschuldigung. Deswegen haben wir dich ja dabei. Der Junge von der Küste. Belehrt mich mal wieder mit Fachvokabeln aus der Containerschifffahrt.
Ich muss erst das Schiff freiräumen.
Ist nicht mal Containerschifffahrt. Die Ladung wird ja auch gelöscht, wenn es ein Kohleschiff ist oder,
ja.
oder Öl oder Flüssiggas.
Ja.
Flüssiggasterminal. Ja, zurück zum Ultimate. Wir haben nach der Weltmeisterschaft im vergangenen Jahr
den Turnus
Beach beendet, der anfing mit der Beach DM 2023, wo wir uns qualifiziert hatten. 24, Entschuldigung. Wo wir uns qualifiziert hatten. Nee.
Doch, 24. April qualifiziert für die Weltmeisterschaft im
Oktober. Ja. 24.
Wir haben dieses Jahr 25.
Die Jahre, die fliegen so vorbei. Man weiß gar nicht mehr, welches Jahr es ist. Ja, genau. Wir haben diesen Turnus beendet und ja, es war, ich muss sagen, ohne jetzt zu viel vorweg unserer kleinen Analyse, die folgen wird, zu nehmen, ein wirklich gelungenes Turnier in meinen Augen. Ich zehre noch ein bisschen davon.
Ja, warst du sehr zufrieden damit?
Ich war mit dem sportlichen Aspekt dieses Turniers sehr zufrieden. Wir hatten ein bisschen Trouble mit unseren Unterkünften, weil diejenigen, die vor Ort waren, wissen, dass viele Teams in so sehr strandnahen Bungalows untergebracht waren. Und wir hatten auf diesem Campingplatz, ich sag mal, sehr rustikale Bungalows gemietet fürs gesamte Team.
Ja, rustikal ist gut.
Ja. Und ein paar von den Bungalows waren auch ganz annehmbar. Die hatten, ich sag mal, ja, einen rustikalen Standard, aber man konnte da drin wohnen. Und es gab ein paar Bungalows, die, ich sag mal,
Subpar.
Die nicht ganz so gut waren. Also
nicht optimal, nee.
Wir hatten so ein paar Bungalows dabei, die hatten irgendwie Löcher in der Decke. Oder die
Fenster fehlte im Eingang.
Ja, oder die hatten
Nassen
Teppich.
Komplett ausgelegter Teppich im Bungalow, der nass war. Du konntest nichts abstellen.
Ja. Oder ganz spannend war auch der Blick mal hinter die Betten.
Oh, das habe ich mir nicht getraut.
Ja, bei uns, also unsere Wände waren so feucht, also und weich,
ja.
Und die Löcher waren so ein bisschen mit Bauschaum gestopft. Also es, ich habe echt nichts gegen rustikalen Standard, der auch irgendwie sehr einfach ist, solange der nicht gesundheitsgefährdend ist. Und ja. Leider waren einige dieser Bungalows nicht so geil. Aber große Shoutout an der Stelle an Andresch. Das war der, ja, der Verantwortliche für die Unterkünfte,
ja.
Der mit den ja, jeweiligen Eigentümern, weil es war auch so auf unterschiedliche Zeltplätze verteilt, in Kontakt war und dann quasi diese ganzen Modalitäten geregelt hat, sodass die Teams immer nur mit einer Person Kontakt haben mussten und die Sprachbarriere auch so ein bisschen aufgelöst wurde. Und der hat im Nachhinein sogar noch ein bisschen, ich sag mal, Rabatt raushandeln können.
Naja, das ist ja wenigstens etwas.
Wir haben nicht das Geld zurückbekommen, aber wir haben ein bisschen Rabatt bekommen. So könnte man das vielleicht nennen.
Kurios, ne? Bei der, da war irgendwie versprochen mit ein kleiner Herd oder sowas und ein Kühlschrank.
Mhm.
Und da war keiner da, hat man sich beschwert und am nächsten Tag war da so per Amazon Direct Day Delivery so eine kleine Kühlschränke vor der Haustür, die man dann einbauen sollte. Also es war schon kurios, nicht nur die Zustände, auch die ganze Organisation da von diesen Unterkünften.
Ja, das hätte bei uns gar nichts gebracht, weil immer wenn man was in die Steckdose gesteckt hat, ist leider die Sicherung rausgeflogen. Und einen Wasserkocher hatten wir auch nicht. Aber ich glaube, da wurde versucht, nochmal so ein paar Kapazitäten irgendwie klarzumachen, weil einfach viele Leute zu dem Zeitpunkt da waren.
Ja.
Und der Bungalow, den wir hatten, der war auch, ich sag mal, ein bisschen abgelegen. In den Bungalows daneben wurden noch so, keine Ahnung, 100 Müllsäcke gelagert oder so.
Ach ja, stimmt. Es gab da so Bungalows, die nicht zum Übernachten waren. Da war einfach nur Müll drin.
Ja. Also wir schienen da quasi das Special-Paket gebucht zu haben. Aber wir haben es überlebt. Und das soll der ansonsten sehr guten Organisation dieser europäischen Beachmeisterschaft nicht, es sollte es nicht schmälern.
Ja.
Mal. Sportlich, wie?
Top 10.
Top 10.
Im Vergleich zur Weltmeisterschaft besser.
Beat the Seed, auch geschafft.
Auch das geschafft, ja.
Wir hatten einen ziemlich, ziemlich starken Pool, muss man sagen.
Stimmt, die sind Top 8 gewesen.
Ja.
Bis auf die Gambozinos, die sind Letzte geworden.
Genau. Ja, galt so ein bisschen diesen Pool zu überstehen. Wir haben das leider nicht geschafft, auch nicht gegen die Gambozinos einen Sieg im Pool zu holen. Was immer nicht so einfach ist, aber man muss so eine Phase noch überstehen, in dem Wissen, dass dann vielleicht auch irgendwann Spiele kommen, die erreichbar sind. Und da waren wir tatsächlich sehr erfolgreich. Wir haben die Spiele, die viele
Platzierungen gut machten, haben wir gewonnen, die 3 Stück.
Ja, am Stück.
Am Stück, 3 hintereinander, die waren sehr wichtig. Die 6, die wir insgesamt verloren haben. Na?
Hier, gutes Pferd und so.
Richtig, Turnierpferd.
Gutes Pferd. Aber man muss auch dazu sagen, ich meine, wir haben auch das Spiel gegen ein Finalteam gehabt, gegen die Sharks.
Ja.
Und da haben wir auch ein gutes Spiel gemacht. Ne? Wir haben es verloren. Aber das war schon okay.
War okay, ja.
Ja. Ich hatte noch ein sehr besonderes Spiel, eins, was mir quasi nachhaltig in Erinnerung bleiben wird, nämlich das Spiel gegen das litauische Team Vorai. Wir hatten mit denen eine kleine Vorgeschichte. Wir haben auf der Weltmeisterschaft gegen die gespielt und ich hatte im Nachhinein ein bisschen dran zu knabbern, dass ich die Person war, die im Universe die Scheibe weggeworfen hat.
Ach ja, ich erinnere mich.
Das war ein harter und doch emotionaler Moment für mich. Und wie es das Schicksal so wollte, sind wir wieder auf Vorrei getroffen. Und nachdem wir das Spiel anfänglich, glaube ich, mit ein paar Breaks eröffnet hatten und ich sag mal einen soliden 2-3 Punkte Vorsprung über die Zeit getragen haben, sind die am Ende doch nochmal deutlich rangekommen. Und es ist wieder ein Universe-Spiel geworden. Und ich war ein bisschen zögerlich, überhaupt aufs Feld zu gehen.
Mhm.
Aber ich habe mich meinem kleinen Trauma gestellt und war dann auch wieder auf der Universe-Line. Wir haben mit Offense gestartet, logischerweise. Und ja, wir haben's sicher gespielt und haben uns bis vor die Endzone gehandelt. Das war ganz gut, soweit ich mich daran erinnere. Und ich hatte mich dann irgendwann entschieden, auf unseren Junior Elias den Pass in die Endzone zu spielen. Es war so ein Schulterheber in die eine Ecke der Endzone, den Elias ganz sicher mit einem hohen Sprung und zwei Händen gefangen hat. Aber diese Zeit von die Scheibe verlässt meine Hand bis Elias hat sie in zwei Händen sicher, die war für mich unendlich lang. Das war so, nein.
Nicht schon wieder?
Nicht. Nein. Also der super safe gefangen und der war auch frei. War ein Defender in der Nähe und eigentlich, wenn jetzt nicht irgendwie eine Windböe gekommen wäre oder irgendwas
unvorhergesehen. Am Strand eine Windböe?
Nein, das kann ja nicht passieren. Dann war das auch safe, aber mein Herz hat sehr, sehr laut gepocht und als es dann vollbracht war, bin ich einfach erstmal so ein bisschen nach hinten in den Sand gefallen und hab ganz tief geatmet.
Ja. Ich war froh, dass es gut gegangen ist. Ich war nämlich frei an einer anderen Ecke.
Ja, aber es wäre weiter gewesen, oder?
Hm?
Das wäre ein Crossfield gewesen, weil ich stand auf der linken Seite und habe auf die linke Endzone
genau, gespielt. Genau,
und du warst rechts frei. Mhm. Ja, ist egal.
Im Endeffekt ist mir das egal gewesen. Aber, naja. Egal, das hat uns ziemlich weit nach oben gepusht. Wir sind Zehnter geworden. Die zur deutschen Beachmeisterschaft nicht angetretenen Yogo Bronito Boys haben wir dann im letzten Spiel um Platz 9 sehen dürfen. Haben wir leider verloren, aber jetzt sind wir halt nicht Berlin-Brandenburg-Meister, sondern nur Brandenburg-Meister.
Okay.
Das ist okay.
Das ist okay. Ja, war ein schönes Spiel. Hat Spaß gemacht, am Ende nochmal, ich sag mal, ohne großen Druck gegen die ein schönes Spiel zu machen.
Ja. Die waren noch ziemlich fertig von der Party.
Warst du auf der Party, Kim?
Ich war auf der Party. Flo, warst du auf der Party, Flo?
Nein, ich war nicht auf der Party.
Ich war auf der Party. Das ITTV Media Team war da. Die Flugsaurier aus Wels waren da. Jinx war da, hat lange Party gemacht bis zum Ende.
Und wann haben die alle gespielt?
Keine Ahnung, mittags oder so.
Und wann musstest du spielen? Beziehungsweise wir?
Um 8.
Ja.
Aber ich hatte auch nicht viel Schlaf in dieser Nacht.
Es war wirklich hart. Um 8 Uhr morgens ist schon herausfordernd.
Ja. Vor allen Dingen, weil ich abends, Sonntagabend, dann noch den Nachtbus nach Hause genommen habe. Was keine gute Idee war.
Du hast manchmal auch nicht so Glück.
Nee. Nee, aber das war so mit lachendem Gesicht in eine Kreissägerin.
Das ist ein fürchterliches Bild.
Ja.
Aber das hatten wir auf der Weltmeisterschaft auch. Da hatten wir auch dieses eine sehr frühe Spiel, was im Nachhinein sehr schön ist, weil das war so mit Sonnenaufgang.
Das war eigentlich ganz
also
cool.
Also das hatte sehr viel Charme.
Ja.
Und das war uns natürlich in Gdansk aufgrund des Sommers und der zeitlichen Nähe zur Sommersonnenwende nicht vergönnt, aber es war trotzdem sehr schön in dieser morgendlichen Stimmung dieses Spiel zu bestreiten gegen Vikfjörsfjörsch?
Ja, kommt hin.
Oder so?
Ich lerne gerade Schwedisch, kommt hin.
Ja, jetzt haben wir vielleicht ziemlich lange über unser Turnier geredet.
Selbstverständlich, wie immer.
Ja, aber da können wir auch am meisten berichten, ne?
Ja, das stimmt schon.
Und
obwohl wir haben ja, ich habe auch ein paar Spiele von anderen Teams gesehen.
Ja.
Ich habe auch ein Team von Dresden-Deckel gesehen, ein Spiel von denen, den deutschen Meisterinnen. Amtierenden. Dann Jinx Selbstverständlich.
Ja.
Habe ich mir das Finale im Nachhinein angeguckt, weil ich glaube, die Hälfte davon verpasst habe, weil ich packen war.
Ah, stimmt, du musstest dann los, wegen diesem Nachtbus. Du hättest einfach bleiben sollen.
Ich hätte, ja, wir wissen es jetzt im Nachhinein.
Ist okay. Ist ein Learning.
Würzburg habe ich kein Spiel live gesehen, sondern nur deren Kampf um Platz 3, wo ich schon beim letzten Mal, bei der letztmaligen Aufnahme gesagt habe, Hut ab vor dem Einsatz, vor der Intensität und dem Spirit in diesem Spiel gegen Crisis Club, dem zusammengewürfelten Haufen da aus Irland. Da
Chapeau.
Chapeau, so war es. Kann kein Französisch.
Er lernt ja Schwedisch.
Ja.
Ja, ich habe das Spiel auch im Nachhinein gesehen und
Frupp habe ich verpasst.
Ich habe auch die Würzburger nach dem Spiel am Sonntagabend noch getroffen, als sie sich, ich glaube, mit mehreren Mitfahrgelegenheiten den Weg zu ihrer Unterkunft gebahnt haben, getroffen. Die waren relativ niedergeschlagen. Ne? Die hatten die Chance auf Bronze, haben die in einem sehr knappen Spiel, am Ende war es ja ein Universe-Spiel, leider nicht nutzen können. Aber ich stimme dir zu. Das war eine starke Leistung. Hätte auch anders ausgehen können, aber trotzdem, liebe Grüße nach Franken an unsere Beach-Freunde.
Wo trainieren die eigentlich, wenn die keinen Strand haben?
Da gibt's doch bestimmt irgendwas.
Hat der Main Strand?
Bestimmt.
Beachvolleyballanlage.
Wenn der Wasserstand niedrig genug ist, dann sollte er eigentlich auch ein bisschen strandfrei sein.
Naja. Große, starke Leistung auch Jinx nach dem, in Anführungszeichen, Partysieg. Noch das Turnier in der Frauendivision zu gewinnen.
Ja.
Und das ohne, dass es gefühlt je irgendwo in Frage stand. Also es war alles eindeutig.
Ja.
Auch das Finale.
Da stimme ich dir zu. Jinx hat ein richtig starkes Turnier gespielt und haben verdient am Ende die Goldmedaille mit nach Hause genommen gegen Troubles aus Polen. Und dann gab es ja noch ein weiteres Medaillenspiel mit deutscher Beteiligung, nämlich das Spiel in der Frauendivision um Platz 3.
Stimmt.
Die Seagulls gegen Sharks. Da waren wir tatsächlich dabei. Ich meine, das war das Spiel, was direkt nach unserem stattfand, ne?
Ja,
wir haben morgens um 8 gespielt und das Spiel um Platz 3 der Frauen fand um 9 statt. Sprich, wir waren schon an dem Feld und haben da ein bisschen zugeguckt. Und es gab auch eine ziemlich spannende Begegnung abseits des Feldes. Das Sharks Open Team hat sich nämlich auf den Tribünen versammelt, wer das nochmal nachgucken will, das ist auf jeden Fall ein Streamspiel. Und die haben ihre Frauen intensiv angefeuert. Von uns hatten sich auch ein paar auf die Tribüne gesellt und die haben dann die Seagulls angefeuert und dann gab es so ein bisschen Wechselgesänge und man hat sich gegenseitig gebettelt und so ein bisschen gehackelt. Ich glaube, das kann man in dem Stream auch nochmal nachvollziehen. Das war eigentlich ganz witzig.
Ja, dann weiß ich ja, was ich nachholen muss, weil das habe ich ja nicht gesehen.
Ja. Schau dir das nochmal an.
Jo.
Ansonsten.
Frupp habe ich leider nichts von gesehen.
Nee.
Die haben immer woanders gespielt und es war weit weg. Aber ich glaube, die haben auch ihren Seed geschlagen. Also ich glaube, alle deutschen Teams, soweit ich mich erinnere, haben ihren Seed geschlagen.
Ja, Frupp ist mit.
Außer Jogo Bronito.
Frupp auf dem 11. Platz. Gucken wir nochmal ein bisschen auf die Medaillenränge. In der Mixdivision in dem Spiel um Platz 3 hat sich durchgesetzt Musiel Lagos gegen die Outsiders aus Slowenien und in einem tatsächlich sehr spannenden Finale UFA UFA Ultimate Frisbee Algarve aus Portugal gegen Fui.
Ja, Sebastian Spiegel and Friends holen die Goldmedaille.
Auch echt starkes Spiel. Also was die PortugiesInnen da auf den Sand gezaubert haben, große Klasse.
Ja.
Auf jeden Fall auch ein Spiel, was man sich nochmal angucken kann.
Ach ja, ich habe sie schon einmal erwähnt, die Flugsaurier aus Wels und die Styrian Hawks.
Styrian Hawks.
Und sowohl die Wizards aus Genf als auch die Platzhirsche aus Zürich waren noch die anderen deutschsprachigen Teams. Du hattest eine lustige Geschichte zu Wels. Ich habe von diesem Team noch nie vorher gehört.
Nein.
Aber du wusstest, dass es existierte.
Ich war schon mal bei denen auf dem Trainingsplatz. Ja. Und zwar durch einen Zufall. Und zwar an dem Tag der letztmaligen World Games, als Deutschland die USA geschlagen hat. Da waren wir nämlich auf dem Weg in den Urlaub und meine Frau ist mit dem Nachtzug nach Österreich nachgekommen und ich habe das Wohnmobil schon mal dahin gefahren, dass wir ein bisschen weniger Zeit im Auto verbringen müssen, weil wir so eine Balkan-Tour gestartet haben. Und hatte quasi den Abend in Wels und nachdem ich dieses World Games Spiel geguckt hatte, bin ich nochmal ein bisschen in die Stadt gelaufen, um was zu essen und komme an einem Sportplatz vorbei, auf dem Scheiben geworfen werden. Ich dachte, das kann nicht wahr sein. Ich glaube, ich bin gerade von der Weltmeisterschaft in Irland gekommen,
ja.
Von der Masters Weltmeisterschaft und laufe da durch diesen, ja, für mich vorher auch nicht wirklich präsenten Ort Wels. Und da haben Leute geworfen und dann
ist kein Ort von Welt.
Es ist von Welt. Es ist kein Ort von Welt. Doch, es ist ein Ort von Welt.
Es ist ein Ort von Welt.
Und bin dann dahin gelaufen und hab mit denen ein bisschen geworfen und die quatscht. Und ja, seitdem kannte ich die. Und die haben mir auch so ein paar Sachen erzählt. Ich kann mich an nicht viel davon erinnern, aber ich habe noch einen guten Restaurant-Tipp für den Italiener bekommen.
Erinnerst du dich noch an den Tipp?
Nee.
Schade, sonst hätten wir den ja hier weiterreichen können.
Ich könnte jetzt nachgucken, aber.
Geschenkt. Wer ist denn, wann ist man denn in Wels?
Geschenkt. Liebe Grüße auf jeden Fall an der Stelle nochmal nach Wels und herzlichen Glückwunsch auch zur Top 10. Den 17er Seed um 7 Plätze verbessert. Die Flugsaurier aus Wels.
Die letzten, die wir noch erwähnen müssen, sind die Amazonis aus Rostock, die den Platz von München übernommen haben. Da haben auch ein, zwei Goldfingers Damen mitgespielt.
Ja, am Ende auch den Seed geschlagen. Mit 13 gestartet, auf 11 gelandet und undercover auf 11 gestartet, auf 8 gelandet, also
Top 8, ja.
Top 8. Top. Alle bis auf Yogo Bronito im Seed geschlagen.
Richtig. Was haben wir noch? Gewitter. Es war jeden Tag Gewitter angesagt und es hat sich einfach nur einmal entladen und das war ein bisschen fishy.
Tatsächlich, ich im Nachhinein denke ich, die hätten das einfach früher abbrechen sollen. Mhm. Es gab quasi erstes Signal dazu, den Strand zu räumen, als diese Gewitterwalze, die man eigentlich schon seit 20 Minuten mindestens hat kommen sehen, diesen Strandabschnitt erreicht hat, was dann dazu geführt hat, dass alle Teams, die zu dem Zeitpunkt gespielt hatten, komplett nass geworden sind. Die Spiele wurden nach ungefähr einer Viertelstunde unterbrochen und wir mussten uns alle vom Strand entfernen. Das war einmal ganz kurz sehr windig auch und sehr starker Regen. Und es hat auch so ein paar Zelte, glaube ich, weggeweht.
Stimmt, da gab es ja immer die Zelte neben den Feldern, in denen man seine Sachen abstellen konnte, sich vor der Sonne meinetwegen auch schützen kann. Und ein Zelt hat dann den ganzen Tag hinten in der Bucht noch geschwommen. Es sah aus wie so ein Origami-Schiff.
Es hat sich immer weiter entfernt. Ne?
Ja, es ist
das eine Weiße ist einfach raus
Richtung
aus
Norwegen.
Ja, raus aufs Meer getrieben.
Die Ostsee rüber nach Norwegen.
Ein anderes Zelt konnte nochmal aus dem Wasser gerettet werden. Und du hast am letzten
Stimmt,
Tag...
Stimmt, ich habe am Sonntag noch die Verpackung gefunden.
Ja, als wir nochmal baden waren, hat Kim plötzlich so einen riesigen Sack aus dem Wasser gezogen, wo diese Pavillons offensichtlich mal drin verpackt waren.
Ja. Da hätte ich selber reingepasst.
Es war ein großer Sack, ja. Aber schön, dass du den noch aus dem Wasser erfischt hast.
Alles für die Umwelt.
Sehr gut.
Ja, so viel zu Danzig. Schöne Stadt noch. Wir haben ja jeweils noch Zeit gehabt, um uns die Stadt mal ein bisschen anzusehen. Ich hatte irgendwie so 3 bis 4 Stunden in der Innenstadt rumlaufen können. Also für ein langes Wochenende lohnt sich schon mal hinzufahren. Ist ganz nett da.
Ja, ist auch eine sehr geschichtsträchtige Stadt mit der Werft, wo Lech Walesa, der die Solidarność-Bewegung gegründet hat, die ja am Ende zum Sturz des kommunistischen Regimes in Polen geführt hat.
Du warst da?
Wir waren da, ja.
Ja, ich bin zu Schopenhauers Geburtshaus gefahren.
Da sieht man gleich mal hier die Prioritäten. Einmal linke Socke. Und dann der Philosophiestudent.
Ja, ist echt nicht wert, dahin zu latschen. Das ist einfach nur so ein Wohnhaus, wo eine Plakette dran steht.
Sehr schön.
Ja.
Wir haben am Sonntagabend, wo du dich entschieden hast, in den Bus zu steigen, ich will jetzt nicht nochmal thematisieren, aber wir haben einen sehr schönen Abend verbracht in so einer großen Food Hall, die eine ehemalige U-Boot-Werft war. Inzwischen gibt's oben so Hotelräume. Und unten die komplette Ebene war ausgestattet mit unzähligen kleinen, ich sag mal so Foodtruck-ähnlichen Essensständen, wo man sich alles mögliche holen konnte, ja, über, keine Ahnung, Seafood, asiatisch, indisch, alles, es gab einfach alles. Und wir hatten sehr großes Glück, als wir da hingekommen sind, weil als wir da ankamen, ist da so eine lange Tafel frei geworden, die in so einer Nische war. Wir hatten quasi so ein bisschen unser eigenes Separé und von da aus konnten dann quasi alle losstarten und sich Getränke und Essen holen. Und das war ein sehr illustrer Abend. Wir hatten sogar noch ein bisschen Besuch von 1, 2, 3 Seagull-Spielerinnen, die sich entschlossen hatten, irgendwie mit uns noch ein bisschen abzuhängen und war sehr schön. Es hätte dir gefallen.
Es hätte mir vermutlich gefallen. Klingt nach einem Geheimtipp, falls ihr mal in Danzig seid.
Ja, die Montovia Food Hall kann man auch schnell mit vielen Leuten essen gehen. Wir waren dann aber auch sehr, sehr lange da. Es gab auch noch den ein oder anderen Cocktail. Dann gab es noch so ein paar. Naja, reden wir nicht darüber.
Reden wir über Frisbee woanders.
Woanders.
Nicht mehr am Strand.
Nicht mehr am Strand. Genug Strand für dieses Jahr. Ich spiele zwar noch so das ein oder andere
Strandturnier.
Was ansteht. Aber Gdansk E-Book 2025
ist
haken wir hiermit ab.
Durch.
Stalling 5. Perlen der Wurfpost.
Montag, 6. August 2012, 23.52 Uhr. Re-Wurfpost Open Quali Nord Berlin. Hallo Frisbee-Gemeinde. Die letzte Mail ist durch einen dumm an alle Antworten-Klick rausgegangen und ich bitte die Verantwortlichen, die Mail aus der Mailing-Kiste zu löschen. Das war dumm von mir, da die Infos intern zur Quali Nord waren und auf eine ganz andere E-Mail antworten sollte. Ich bitte das zu entschuldigen. Grüße.
Stalling 6. Kreatives Scheiben.
So, ein weiter nicht genannter Ultra des Podcasts schmeißt uns immer wieder mit kreative Scheibenideen zu. Von daher werde ich auch dieses Mal davon Gebrauch machen. Denn besser haben als brauchen.
Ja.
Füße kühlen. Bei heißen Turnieren. Wenn es so heiß ist, dass das Granulat von den Kunstrasen langsam schmilzt, dann willst du nicht die ganze Zeit deine Füße in heißen Schuhen halten.
Ja.
Sondern sie kühlen. Und wie machst du das am besten? Mit Wasser. Gieß Wasser in deine Scheibe, packst deine Schuhe rein, fertig. Packst deine Füße rein, nicht die Schuhe. Deine Füße, die kommen in die Scheibe. Wenn du irgendwo Eiswürfel findest, noch viel besser. Kannst du ja quasi auf deine Füße schütten, während sie in dieser Scheibe sind. Dann hast du quasi so ein Mini-Eisbad.
Ja.
Gute Idee? Oder ist es wieder zu langweilig, weil...
Ist so ein Behältnisding, ne?
Ja, es ist wieder ein Behälter.
Aber ist okay. Ich glaube, wir haben sogar mal über Füße waschen in der Scheibe gesprochen.
Haben wir?
Ich glaube, ja. Dann ist jetzt Füße kühlen quasi die nächste Eskalationsstufe.
Ja, ist auf jeden Fall in der Familie, in der ich stecke meine Füße in die Scheibe.
Ja, ich weiß nicht. Also wenn
ich... Bist nicht überzeugt?
Ja.
Waren wir so weit im letzten Podcast?
Nee.
Nee, ne? Wir haben nur 4 geschafft.
Ich glaube, das war's dann. Und dann waren wir so frustriert, dass wir einfach gesagt haben, wir können nicht mehr von vorne anfangen.
Wir können nicht mehr von vorne anfangen, deswegen nutzen wir dieses kreative Scheiben-Ding jetzt zum Wenden. Am Wochenende war es ja auch so heiß. Ich habe meine Füße nicht in eine Scheibe gesteckt, sondern ich bin in die Havel gesprungen.
Ja, immer wenn Wasser dabei ist, kann man das natürlich bevorzugen. Aber es gibt ja auch Turniere, wo man nicht am Wasser ist.
Ja, Orte, die keinen Fluss haben.
Ja.
Wie Darmstadt.
Oder direkt neben einem Freibad stattfinden, wie Darmstadt. Füße kühlen, okay?
Ja.
Hast du Probleme mit heißen Füßen?
Nö, nicht wirklich. Obwohl, es gab ja diese eine Geschichte, als ich in Freiburg war letztes Jahr, zum ersten Mal in Freiburg, und ich wusste, dass man in diese Bäche, die durch Freiburg fließen, nicht reintreten soll, weil man der Legende nach, wenn man da aus Versehen reintritt, dann musst du einen Freiburger oder eine Freiburgerin heiraten oder so. Oder das wird dann passieren. Hm. Aber ich bin ja mit voller Absicht da reingetreten, um meine Füße zu kühlen. Von daher rätsel ich bis heute noch, wie da die Konsequenzen dann sind.
Naja, die Konsequenzen sind ja nun mal eindeutig.
Na, die können ja wohl nicht die gleichen sein, wenn du es intentional machst und das andere aus Versehen passiert.
Warum nicht?
Ja, weil die Legende sagt ja, wenn du aus Versehen oder in diese Becher reinstolperst, weil dir das nicht bewusst bist, dass da diese Becher sind etc. oder du hast sie gerade nicht gesehen etc. Dann, wenn A passiert, dann folgt B. Aber A ist ja nicht in dem Sinne von A passiert, wie es passieren sollte, sondern ich bin absichtlich da reingestiegen. Mhm. Unwissend der Legende.
Da würde ich das gern mal weitergeben an die Freiburgerinnen und Freiburger. Gibt es da Präzedenzfälle, wie das ist, wenn man absichtlich eure Fliese betritt, um sich die Füße zu kühlen? Wie das dann ist mit der Verhochzeitung?
Nehmt lieber eine Frisbee-Scheibe, wenn ihr in Freiburg seid, nur um sicher zu gehen.
Aber kann ich, wenn ich das in Freiburg mache, kann ich die Scheibe mit dem Wasser aus diesen Fliesen füllen? Oder?
Exakt den Gedanken hatte ich gerade auch. So, ja. Ist das legitim? Darf ich das Wasser aus diesen Bächen herausholen?
Ja, und was passiert, wenn ich es trinke? Das würde mich auch noch interessieren.
Und weiterer Punkt, stell dir vor, du holst das Wasser raus mit deiner Scheibe, stellst sie irgendwo hin und irgendwer tritt aus Versehen in deine Scheibe.
Da!
Mit dem Wasser da drin.
Kannst du nur hoffen, dass es nicht deine Schwester oder dein Bruder ist.
Wir driften ab.
Oh Gott, wir sind so weit weg.
Wir driften so weit weg gerade. Lass uns zurückdriften.
Okay, wir driften zurück und beenden diese Kategorie. Vielen Dank für ein weiteres kreatives Scheibenangebot mit der Scheibe als Verhältnis.
Jo, danke Micha.
Was eigentlich, wenn ich zu große Füße habe?
Für was? Für den?
Für die Scheibe.
Für die Scheibe. Und dann stellst du dich auf den Zehen.
Zwei Scheiben dann.
Ja, oder zwei Scheiben.
Okay. Hey, wir sind durch damit.
Wir sind durch.
Stalling 7.
Ja, es gab in der Zeit, in der wir jetzt keinen Podcast aufgenommen haben, eine ganze Menge an Turnieren innerhalb Deutschlands. Deswegen jetzt ein kleiner Blog zu Ultimate Frisbee national. Und eine Sache, ein Turnier, was ich eigentlich versucht habe für die Wettkampfgemeinschaft Potsdam, die WG Potsdam klarzumachen, ist die DHM, die Deutsche Hochschulmeisterschaft.
Das war mein erstes großes Turnier.
Ich habe auch eigentlich schöne Erinnerungen, bis auf die letzte DHM, die ich gespielt habe in Chemnitz, frag mich nicht mehr, wann die war, wo uns der Spielplan gefickt hat. Ja. Das für immer in Erinnerung.
Oh, das war so unnötig.
Egal. Aber die fand auf jeden Fall wieder statt und ich hatte eigentlich versucht, mit den an der Uni Potsdam eingeschriebenen Studierenden und der einen oder anderen Mitarbeiter in ein Team auf die Beine zu stellen. Aber leider gab es nochmal eine ganze Menge Absagen. Und es wäre diesem Turnier einfach nicht gerecht gewesen, damit so eine Rumpftruppe hinzufahren, vor allem, weil dann die Verletzungsgefahr auch so groß ist, wenn man damit.
Das ist Remix.
Und es ist Remix, was.
Das war zu unserer Zeit noch nicht.
Nee, da war es noch open.
Da war es noch open, ja.
Ja. Oder war es da vielleicht sogar mit einem.
Oder Loose Mix?
Mit so einer Loose Mix? Ich weiß es gar nicht mehr genau. Auf jeden Fall haben wir das nicht gespielt, aber ein paar andere Universitäten haben es gespielt und wir gratulieren an der Stelle sehr herzlich der Wettkampfgemeinschaft oder bei der Frisbee DHM haben wir immer liebevoll Wurfgemeinschaft gesagt. Der Wurfgemeinschaft München zur Goldmedaille bei der Deutschen Hochschulmeisterschaft, die in Fulda stattfand. Finale gewonnen gegen die Uni Tübingen. Auf dem dritten Platz landet die Wettkampfgemeinschaft Karlsruhe, die sich gegen Heidelberg durchsetzen konnte. Und erfreuliche Nachrichten für den Großraum Süddeutschland. Der Spirit-Sieg wurde geteilt zwischen Freiburg und der Uni Erlangen-Nürnberg.
Wie viele Teams aus Norddeutschland sind denn vor Ort gewesen?
Ich zähle mal durch. Bremen 1. Zählst du Leipzig zu Norddeutschland?
Ja.
Dann 2. Ja.
Der Bonn zählt auch als Norddeutschland.
Okay, zählen wir Bonn mal mit, die aus irgendwelchen Gründen in Klammern stehen.
Ach so.
Und zwar in runden und nicht eckigen Klammern.
Das Team der WG, also auf der Homepage steht, dass das Team der Wurfgemeinschaft Bonn trotz der Umstände, trotz kurzfristiger Verletzungen und Erkrankungen ereiste und zeigte großen Teamgeist, spielte aber außer Konkurrenz.
Ja, die werden möglicherweise nicht genug Frauen gehabt, oder Männer gehabt
und
haben.
Oder Männer gehabt haben, ja.
Und dann gab es wahrscheinlich noch ein paar Absagen auf dem dreigeteilten 18. Platz die Uni Kassel, die Uni, die WG Darmstadt und die WG Göttingen.
Naja, Göttingen ist auch Norddeutschland.
Okay, die haben aber abgesagt. Insofern,
oh, na dann.
Bremen, Bonn und Leipzig haben quasi die nördliche Hälfte
repräsentiert.
Ich glaube, ich probiere es nächstes Jahr nochmal.
Haben wir dann?
Ja, weiß ich nicht.
Ja, du hast jedenfalls zumindest ein paar Alumnis dann auch noch.
Ja, so, stimmt. Alumnis sollten...
Die sind ja auch noch ein Jahr gültig.
Ja.
Also für alle zur Info, ihr dürft, nachdem ihr euren Abschluss gemacht habt, noch ein Jahr danach der Deutschen Hochschulmeisterschaft für eure Uni anstreben.
Ja.
So als Hinweis, falls ihr mal ein Team zusammenstellt und merkt, wir haben ja gar nicht so viele Leute, geht mal durch euren Verein durch, wer im letzten Jahr einen Abschluss gemacht hat oder exmatrikuliert wurde.
Ich zitiere nochmal kurz aus dem abschließenden Beitrag auf der Webseite der Hochschule Fulda. Zusammenfassend war das Wochenende ein voller Erfolg und ein Fest für alle Fans des Ultimate Frisbee und auch mit Abstand das größte Frisbee-Event, das Fulda bis dato gesehen hat.
Wupp, wupp, let's go.
Herzlichen Dank an der Stelle für das Engagement aus Fulda, diese Veranstaltung auszurichten. Ja,
vielen Dank,
jetzt,
Fried und Friends.
Ja, jetzt mit immerhin 17 teilnehmenden Teams. Und ich prophezeie jetzt, im nächsten Jahr werden es nochmal mehr.
Vermutlich, ja. Schön. Ja, dann gab es noch jede Menge andere kleine Turniere mittlerweile. Es gibt sie noch, die kleinen Spaßturniere, wie man sie nennt. Auch wenn wir zum größten Teil immer nur über die Großereignisse sprechen und was so in einem Elite-Level abgeht. Aber wir haben so Sachen wie Linsen-Cup, den Black-Flies-Cup, Pudding-Cup, Tequila Sunrise hat stattgefunden. Und diverse Turniere, vermutlich auch im Süden, die ich gerade leider nicht den Überblick habe. Hessentag oder sowas, da war ein Turnier.
Ach stimmt, das macht ja der Landesverband, ne?
Der Landesverband in Hessen. Ja. Weitere andere Turniere, die nicht auf dem großen Elite-Level sind, Interflug, so ein Head-Turnier in Berlin hat wieder stattgefunden.
Ja.
Auch wenn es diesmal nicht so groß war wie in den vergangenen Iterationen, gab es noch das Braunschweiger Double-Discord-Turnier.
Wow.
Egal, da habe ich auf jeden Fall auch hier sehr viele Ultimate-Trikots gesehen, die da DDC gespielt haben. In Freiburg wird das ja jetzt mittlerweile auch groß gemacht mit Turnieren. Eine andere Alternative, ne, zum Ultimate, wenn man nicht mehr...
Da muss man nicht ganz so viel laufen, ne?
Muss man nicht
das
ganz so viel
laufen. Das Feld ist halt kleiner.
Das Feld ist kleiner, ist was anderes als Disc Golf. Man muss nämlich auch die Scheibe fangen.
Stimmt, das ist entscheidend.
Ja.
Ansonsten fanden auch noch die Junior-Qualis statt.
Stimmt, unter anderem hier in Potsdam.
Ja, wir haben an einem sehr heißen Wochenende auf einem mit schwarzem Gummi gefüllten Kunstrasenfeld die U14 und U17 Division der Region Nordost zu Gast gehabt.
Uff.
Es war wirklich hart, weil der Platz auch nicht so viel Schatten bot, wie es eigentlich bei den Temperaturen und bei der Sonneneinstrahlung schön gewesen wäre.
Hm.
Aber die ganzen Juniors, die da waren, haben sich tapfer geschlagen. Ich habe mehr Zeit mit Wasser holen verbracht als mit Spiele gucken. Aber es war trotzdem ein erfolgreiches Ding. Und ja, die U17 der Goldfingers haben sich qualifiziert für die Deutsche Meisterschaft. Freue mich schon. Ist, glaube ich, noch nicht klar, wo die stattfindet, aber und wann. Ich glaube, im Gespräch ist unter anderem das Goldstrand-Wochenende, was ich natürlich hoffe, dass es nicht eintritt, weil das wäre natürlich schade, wenn man unsere Juniors dieser Möglichkeit berauben würde, auch so ein bisschen die Saison an der Ostsee abzuschließen. Ich glaube, es wird spannend. Ich freue mich schon, die zu verfolgen.
Ja, diverse andere Junior-Qualis finden noch statt. Jetzt an diesem Wochenende beispielsweise. Und dann schauen wir, wenn es dazu kommt, zur Deutschen Meisterschaft nochmal drauf, was bei den Juniors noch alles abgeht. Weil wir jetzt später in diesem Podcast, in dieser Folge,
wow,
nochmal kurz über die aktuell stattfindende unter 24 reden werden.
Foreshadowing. Okay, bevor wir aber zu den Juniors, zu den etwas älteren Juniors weitergehen, es gab auch noch eine Masters-DM, die stattfand, nämlich die Mixed Masters-DM.
Ja, auf den ursprünglich, lass mich nicht lügen, 8 oder 9 Teams, 7 Teams
ja,
gemeldet haben. Schlussendlich haben es dann 5 ausgespielt, weil am Abend vorher zwei Teams oder am Tag vorher zwei Teams abgesagt haben.
Hamburg und Berlin, die beiden Großstädte mit
der weitesten Anreise.
Der weitesten Anreise und offenbar SpielerInnenmangel in der Mixdivision der Masters Altersklasse. Es hat mal wieder ein Mainzer Team einen Meistertitel geholt.
Gratulation.
Herzlichen Glückwunsch an die, Achtung Wortspiel, Mainzel-Rentner.
Es ist der erste, Meisterin-Titel in dieser Dekade, ne? Für Mainz.
Ich gehe stark davon aus.
In den 2010er Jahren haben die Mainzel-Mädchen, glaube ich, einen Titel geholt. Bei den Frauen ziemlich sicher.
Ja.
Ziemlich sicher, ja.
Ja, die haben es geschafft, sich im Finale durchzusetzen mit 15-10 gegen die Old Main Line aus Frankfurt.
Aus dem anderen Frankfurt.
Auf Platz 3 kommen übrigens rein die Disconnection Masters, die sich durchsetzen konnten gegen die Schildkröten. Wo kommen die denn her?
Aus München.
Wirklich?
Ja. Aber ja, Disconnection Masters haben somit ihr Gold gegen Dirty Gold eingetauscht, denn die waren amtierende Mixed Masters Meisterin.
In der Masters Division ist das halt so. Fluktuation. Mixed Masters also auch durch. Meine Güte, ey, das, wie viele Saisons diese Saisons schon zu bieten hat, oder?
Ja.
Wir haben schon die Beach-DMs hinter uns. Masters-Saison ist jetzt hinter uns. Die Single-Gender-Saison steht quasi unmittelbar bevor. Zwischendurch wird dann nochmal kurz der Mix-Pokal gespielt. Der Open-Pokal ist schon gespielt. Danach kommt noch die komplette Mix-Saison. Die World Games.
Der Open-Pokal ist noch nicht gespielt. Der kommt.
Ach, der Open-Pokal wird während der Mix-Saison gespielt. Du hast vollkommen recht.
Ja, der kommt danach.
Was habe ich denn das verwechselt gerade?
Das ist eine gute Frage. Mit der Open Masters DM?
Ah, Open Masters, ja. Wo war ich stehen geblieben? Die World Games stehen noch an. Qualifikation für die WUG im nächsten Jahr mit den DMs, die werden jetzt super spannend. Also wir haben eine ganze Menge schon hinter uns.
Ja.
Und tatsächlich geht es aber jetzt erst wirklich ans Eingemachte.
Genau, und die das in den Single Gender und in der Open Division sind ja die Qualifizierungen der Platzierung wichtig. Hier bei den beiden Masters-DMs war es das jetzt halt nicht. So, du bist deutscher Meister geworden in Mixed oder Open.
Ja.
Was kaufen dafür kannst du dir nicht, weil es nochmal eine Quali geben wird für die WMUG nächstes Jahr.
Ja, da war offenbar die zeitliche Entfernung etwas zu groß.
Ja.
Sprich, alle, die sich überlegen, so eine World Masters Ultimate Club Championship, die wäre doch mal was. Die können sich im Spätherbst nochmal auf ein Qualifikationsturnier einstellen.
Richtig. Und dann bist du deutscher Meister und vielleicht doch nicht qualifiziert.
Ja.
Wenn's blöd läuft.
Ich wollte dieser kleinen nationalen Kategorie noch einen Lesetipp hinzufügen.
Oh ja, mach das doch mal bitte.
Wo wir heute schon so einen linken Grundtonus haben, wollte ich auf einen Taz-Artikel verweisen, der da heißt Der Hausbesuch, der Discman. Das ist ein Artikel über Stephen Dafty, der in den 1980er Jahren Ultimate nach Berlin gebracht hat und der Gründer des amtierenden deutschen Meisters in der Open Division World City ist.
Hört. Ich glaube, ich habe mal mit dem Disc Golf gespielt.
Wirklich?
Mhm. Weil in Potsdam ja jeden Sonntag so ein kleines Mini-Disc Golf Turnier ist. Und während der Zeit, als ich nicht Ultimate spielen konnte wegen einer Verletzung, habe ich Disc Golf angefangen und da viel gespielt. Und da habe ich den, glaube ich, einmal in meinem Flight gehabt. Ein sehr interessanter Mensch.
Okay. Wer mehr über ihn erfahren will, wir verlinken euch gerne den Zeitungsartikel in den Shownotes.
Stalling 8.
Ultimate Swagger. Kim, du hast hier was hingeschrieben und ich weiß nicht genau, was mich erwartet, aber...
Das ist ja noch von letzter Woche und so weit sind wir gar nicht gekommen.
Nee, aber ich bin gespannt. Also wenigstens noch diese Überraschung. Mit dieser wartet diese Folge auf.
Die haben wir noch. Du kennst das Spiel. Ich packe meinen Koffer.
Mhm.
Das spielen wir jetzt. Nicht ganz, aber ähnlich.
Okay.
Wir sind beim Ultimate Swagger. Und ich packe meinen Koffer.
Ja.
Lass uns reden über Behältnisse für dein Ultimate-Turnier. Für die Reise, für den Zeltplatz, für alles.
Du willst über Duffelbags reden.
Unter anderem, ja. Warum? Weil ich einen lustigen Namen dafür gehört habe, um nicht Werbung zu machen für die ganzen unterschiedlichen Bags und Firmen, die diese Sachen produzieren, haben jetzt lustige Namen für diese Firmen. Unter anderem, ein Beispiel wäre zum Beispiel das Nordgesicht.
Das Nordgesicht.
Das Nordgesicht, eine beliebte Marke für diese Taschen.
Ja, steht in direkter Konkurrenz zu Patagucci.
Richtig, das habe ich nämlich noch nie gehört vor dem letzten Wochenende.
Wirklich nicht?
Nee, ich habe noch nie Patagucci gehört. Finde ich aber sehr, sehr lustig, was ja tatsächlich was Wahres dran ist.
Ja, tatsächlich.
Was haben wir noch? Es gibt noch die ultimative Tasche, die du auch mal mit einem Crowdfunding-Ding unterstützt hattest, ne?
Das ist aber gar nicht die ultimative
Ach,
Tasche.
Das ist nicht das die ist ultimative
doch, Das ist doch die beste Tasche.
Ach, die beste Tasche?
Ja. Wenn man dem Namen Glaube schenken möchte, ist das die beste Tasche.
Die beste Tasche?
Die großartigste Tasche, könnte man auch sagen.
Ach stimmt, die großartigste Tasche, so hieß sie.
Ja stimmt, das ist noch besser übersetzt noch als besser, ja. Die beste Tasche.
Die großartigste Tasche, genau, da hattest du ja die erste Iteration.
Ja, hast du die mal gehabt?
Nein.
Meine, und tatsächlich, die war aus der ersten Generation, die man hier crowdfunden konnte.
Ja.
Zerfällt mittlerweile an allen Ecken und Enden.
Aber sie hat lange überlebt.
Ja, sie hat lange überlebt. Auch keine gute Tasche, um damit Flugreisen zu machen. Sowohl bei meinem guten Freund Erik, der Nummer 18. Erik, liebe Grüße. Als auch bei mir wurden offenbar von irgendwelchen Koffertransportbändern die Trageriemen abgerissen.
Oh Gott.
Ja.
Oh mein Gott.
Also wer mit der großartigsten Tasche fliegt, der sollte zusehen, dass man gerade vielleicht die Riemen etwas näher ranpackt. Und ich meine nicht die Rucksackriemen, weil die kann man ja hinter diesem Verdeck irgendwie verstecken.
Ach so.
Sondern okay. Die Trageriemen, die man nutzt, um die halt in der Hand zu tragen.
Ach so, die oben. Mhm. Okay. Ja.
Sehr viele unterschiedliche Fächer, die alle so ein bisschen den Anschein erwecken sollten oder die Funktionalität bieten sollten, alles, was ein Ultimate-Spieler in auf einem Turnier braucht, beinhalten zu können.
Ja, ja. Ich bin gerade am Überlegen, welche Marken mir noch einfallen. So ich gehe durch meine eigene Historie durch. Da ist einer drin, von der ich ziemlich sicher bin, dass es nicht mehr existiert, hieß der Bergfreund.
Das ist aber nicht mal mehr übersetzt, oder?
Nee, das ist einfach exakt so.
Ja.
Und das war so ein, vermutlich von meinem Vater aus den 80ern. Und dann hatte ich eine nichtssagende Seesack-Ding, 80-Liter-Teil zum Aufrollen.
Ja, wo?
In schwarz.
Ey, ich habe auch ein schwarzes Duffelbag. Du guckst da rein wie in ein schwarzes Loch. Du siehst nichts.
Ich
bin nie wieder.
Du siehst nichts.
Du brauchst eine helle Farbe innen drin, damit du irgendwas erkennen kannst.
Du siehst nichts und es wird einfach heiß. Alles, was du in diesem Ding transportiert, ist einfach gegart.
Ja. Zumal man ja auch relativ viele, also bei mir ist es so, dunkle Klamotten trägt, irgendwie welche Under Armors oder Handschuhe oder keine Ahnung, die Verpackung von, ich sag mal, Stollenschuhen eines Herstellers, der inzwischen auch dazu übergegangen ist, ganze Teams zu sponsoren. Die ist ja auch in schwarz gehalten. Wenn man da so viele Sachen drin hat, dann noch eine dunkle Duffelbag. Du guckst da rein und du siehst nichts.
Ja. Habe ich sonst noch irgendwelche typischen Marken vergessen?
Ja, lass uns doch mal von den Marken wegkommen.
Ja, aber ich fand die Namen so lustig. Deswegen habe ich dieses Ich packe meinen Koffer, dass wir uns gegenseitig mit lustigen Namen.
Aber wollen wir jetzt noch Ich packe meinen Koffer spielen?
Nee.
Warum nicht? Warum wolltest du das nicht mit mir spielen?
Ich wollte das spielen.
Du wirst sofort gewinnen gegen mich. Ich kann mir ja keine drei Gegenstände merken.
Weiß ich, weil du halt 20 Jahre älter bist.
Was? 20 Jahre alter? Ich werde deinen Personalausweis, werde ich mal über unseren Instagram-Account leaken.
Nein, mein Gedanke war, dass wir uns gegenseitig so lustige Namen zuschießen, wie Patagucci und nur das Nordgesicht.
Mhm.
Fallen uns noch weitere ein. Also wir haben jetzt Patagucci, das Nordgesicht, die großartigste Tasche überhaupt. Was gibt's denn noch? Ist das Ding mit dem Lama? Setzt sich das langsam durch? Oder das habe ich noch nicht als Taschen groß gesehen.
Was?
Deine Frau hat eine Jacke davon.
Ach so, nee. Wirklich?
Ja.
Nee, das meinte ich nicht. Der Passagier, aber ich weiß nicht, ob die auch Taschen herstellen.
Der Passagier.
Ich guck mal kurz, ob Passagier auch Taschen herstellt. Ich brauche nämlich ein neues Duffelbag. Reisetaschen.
Ja, machen die auch.
Machen die auch.
Machen die auch. Sind ja gar nicht so viel günstiger. Aber okay. Abschließend eine Frage. Wie viel Liter Inhalt braucht eins durchschnittliche Ultimate-SpielerIn für ein Wochenendturnier?
Habe ich ein Zelt dabei? Also zelt ich? Ja, ne? Eigentlich zelt ich, oder?
Eigentlich zeltest du.
Ja, also ich habe 70 Liter und komme damit gerade so hin. Aber ich bin halt auch ein großer Mensch. Alles, was ich besitze, ist größer als beim Durchschnittsmenschen.
Ja, aber vielleicht kann man es gar nicht so verallgemeinern, weil ich meine...
Ja, meine Isomatte ist größer.
Ja, okay.
Mein Schlafsack ist größer, meine Schuhe sind größer als die von anderen Leuten.
Ja, aber
das nimmt, das sammelt sich halt. Das wird alles größer dann. Meine riesige Zahnbürste.
Okay.
Mein komisch großer Kamm, der hat einen Meter Länge.
Mhm. So ein Clownskamm.
Ja.
Dachte eher so, je nachdem, wo man spielt. Weil Beach brauchst du ja eigentlich viel, viel weniger, als wenn du zu so einem Outdoor-Rasenturnier fährst an einem verregneten Wochenende, als wenn du zu einem durchweg perfektes Wetter vorhergesagtes Beach-Turnier oder Indoor.
Ja.
Wobei Indoor brauchst du halt zumindest Schuhe, was du bei Beach halt nicht brauchst.
Ja, weil Indoor brauchst du kein Zelt und manchmal auch keine Isomatte.
Auch wieder wahr.
Ich meine, ich habe 8 Jahre ohne Isomatte Indoor-Turnier gespielt.
Ich glaube, wir sind aber auf jeden Fall beides Leute, die eher mehr als weniger mitnehmen. Insofern sollten wir vielleicht nicht denken. Weil ich habe zum Beispiel, als wir nach Gdansk gefahren sind, am Ostbahnhof, die SpielerInnen von Jinx getroffen und Yogo Bronito.
Mhm.
Ich hatte hier meinen riesen Duffelbag, was quasi meinen kompletten Rücken bedeckt. Und die hatten diese Mini-Varianten davon. Aber durchweg, ja, alle hatten diese Mini-Duffelbags. Und ich dachte so, wie machen die das? Wie schaffen die das? Das ganze Wochenende. Und das war ja sogar, wir sind Donnerstag losgefahren. Und manche von denen sind wahrscheinlich auch so wie wir, erst Montag zurückgefahren.
Ich habe jede Menge von denen am Sonntagabend beim Zug getroffen. Die sind Sonntag zurückgefahren.
Okay, dann Sonntag. Aber trotzdem.
3 Tage.
Ja. Okay, wenn du natürlich eine Unterkunft hast, wo du vielleicht auch mal was waschen kannst, dann brauchst du auch keinen zweiten Trikotsatz zum Beispiel.
Ja Gott, wer wäscht denn innerhalb von 3 Tagen?
Naja, wenn du ein unterbrochenes Spiel hast und du kommst dann abends mit diesem regennassen Klamotten nach Hause, dann ist es schon schön, wenn man am nächsten Tag irgendwie das einmal kurz...
Ja.
Oder?
Ja, stimmt schon.
Okay.
Ja, aber du hast recht, wir sind beide jemand, der, wenn du dann plötzlich Platz hast, weil du zum Indoor oder an den Strand fährst, dann ist da halt Platz für was anderes.
Du hast ja so einen riesen Duffel dann dabei und dann denkst du dir, warum ist denn das nicht voll? Was habe ich denn vergessen?
Exakt.
Was muss ich denn noch mitnehmen?
Exakt das.
Das war ja mal ein langes Ultimate Swagger.
Jo.
Aber tatsächlich, so wie man den ganzen Swag, den man so mit zu den Turnieren schleppt, verpackt, ist natürlich auch essentiell. Insofern am Ende kurze Speedrunde, ich packe meinen Koffer und packe eine Under Armour.
Ich packe meinen Koffer, packe meinen Under Armour und meinen linken Schuh ein.
Oh, ich packe meinen Koffer, eine Under Armour, meinen linken und natürlich meinen rechten Schuh.
Langweilig, den jetzt schon zu bringen. Also ich packe meinen Koffer, meinen Under Armour, meinen linken Schuh, meinen rechten Schuh und meine Trinkflasche.
Ich packe meinen Koffer und nehme mit meiner Under Armour meinen linken Schuh, meinen rechten Schuh, eine Trinkflasche und eine Sonnenbrille.
Ich packe meinen Koffer, ich packe meinen Under Armour, linker Schuh, rechter Schuh, Trinkflasche und eine Sonnenbrille.
Ich packe meinen Koffer mit meiner Under Armour. Linker Schuh, rechter Schuh, Sonnenbrille. Ah!
Verkackt.
Stalling 9.
Vielleicht fangen wir einfach mal dem an, was aktuell läuft, und zwar in Logroño in Spanien, ein bisschen, glaube ich, also in der Nähe von Bilbao. Und alle, die schon mal vielleicht den einen oder anderen freien Stream gekauft haben, die werden festgestellt haben, dass die Leute da eigentlich kaum was anhaben, weil es extrem heiß ist in Spanien aktuell. Kein Tag unter 30 Grad und immer eher so Richtung 35 Grad. Die Jugend kann es hoffentlich ein bisschen besser ab. Ich glaube, eine Masters-DM wäre schon abgebrochen. WM wäre schon abgebrochen worden. Das ist, glaube ich, eine ganze Menge Stress für den Körper, wenn man jeden Tag in so einer Umgebung Frisbee spielen muss, sage ich an der Stelle mal.
Wenn man das muss.
Und in dem Zusammenhang möchte ich gleich mal mit einer einer spannenden Entdeckung aufwarten.
Zur Stadt oder zum Turnier?
Ich sag mal, eine spannende Entdeckung, die so ein bisschen die Einstimmung auf diese U24-Weltmeisterschaft gut hingekriegt hat, muss ich sagen. Und zwar haben sich ein paar LeipzigerInnen, nämlich ich glaube 5, mit einem kleinen grünen VW-Bus auf den Weg in das ferne Nordspanien gemacht.
Die Gurkentruppe.
Die Gurkentruppe.to.logrono. Auf Instagram kann man sie verfolgen. Ich hatte wirklich Spaß, die Reisegruppe Leipzig ein bisschen zu begleiten.
Ist ein Stück darunter, ne?
Fährt man mehrere Tage, wenn man jetzt nicht durchbläuen will.
Ja.
Aber die haben das als eine Art Roadtrip-Erfahrung mitgenommen. Und ich glaube, die hatten viel Spaß. Zumindest gibt es ja eine ganze Menge bildliche und videografische Beweisschnipsel. Unter anderem ein, wo in irgendeinem Supermarkt zu dem Sound einer Brotschneidemaschine fancy Dance Moves vorgetragen werden. Kann ich nur empfehlen. Guckt euch das mal an.
Wunderbar.
Ich glaube, die spielen alle im Mixteam, glaube ich.
Ach so. Ja, wir sind ja 3 Teams vertreten, Mixed Open und Frauen bei der U24. Und ich wollte kurz noch erwähnen, Logroño ist Partnerstadt von Darmstadt.
Nein.
Vom deutschen Leistungs-Frisbee-Sport.ort.
Okay.
Und pflegt weitere freundschaftliche Beziehungen mit Wilhelmshaven. Ich weiß nicht, welches Level an Partnerstädte das heißt. Ob du dann kurz vor, ist das dieses, willst du meine Partnerstadt sein? Ja, nein, vielleicht?
Nee, das ist...
Die haben vielleicht angekreuzt?
Nein, die haben ja angekreuzt.
Ja, aber okay. Heiß ist es da. Die haben aktiv jeden Tag zu jedem Spiel Hitzepausen.
Ja, Hitze-Timeouts. Ja,
anders würde ich es auch nicht aushalten.
Es muss krass sein.
Mhm.
Ich habe heute übrigens den freien Stream gesehen. Italien gegen Kolumbien in der Open Division mit Spirit Timeout.
Ja, habe ich auch gesehen.
Ganz spannend, wer da mal reingucken will. Man kann auch so ein bisschen die Entstehung dieses Spirit Timeouts erleben, weil es, ich glaube, nach dem ersten Punkt in der zweiten Halbzeit, Italien führt relativ souverän, einen Schnitt in dem Stream gibt auf eine Sideline-Diskussion zwischen einem kolumbianischen Spieler und dem legendären italienischen Trainer Davide gibt. Und dann kommt auch irgendwann eine Game-Advisorin dazu und die haben ja Mikros und dann kann man so ein bisschen reinhören, worüber die sich unterhalten und offenbar geht es so ein bisschen darum, dass die Kolumbianer ein bisschen unzufrieden mit den vielen Bumps im Mark waren und dem an der einen oder anderen Stelle etwas vielleicht zu intensiven Körperkontakt waren und das dann formuliert haben. Und tatsächlich, das fand ich spannend, dass es die Game Advisorin dann angemerkt hat. Die hat es dann auch bestätigt, weil Davide so meinte, ja, nee, aber Bumpen im Mark hätte er wohl noch nicht gesehen. Dann bietet oder fragt im Prinzip der kolumbianische Spieler danach, ob wir jetzt vielleicht mal ein Spirit Timeout nehmen wollen. Und während die während die Game Advisorin schon über Funk ihren Mit-Game-Advisern Bescheid gibt, dass es jetzt ein Spirit-Timeout gibt, ist Davide Mori intensiv dabei, nachzufragen, warum denn jetzt ein Spirit-Timeout genommen werden sollte. Und das fand ich schon, um mit mal Gelinde zu formulieren, daneben.
Ja gut, die sind aktuell, ist Italien auf 8,6.
Ja.
Letzter Platz und das Kolumbien-Spiel ist noch nicht eingetragen.
Ja. Die werden wahrscheinlich auch noch mal ein bisschen überlegen. Von Kanada haben sie ja auch schon, glaube ich,
eine Null bekommen. Ja.
Eine Null bei Körperkontakt, glaube ich, oder?
Ja.
Ja.
Ja, und jetzt gegen USA auch verloren. Schauen wir mal.
Es reiht sich so ein in die Spirit Timeouts in Spielen, wo Davide Coach an der Sideline ist.
Ich habe tatsächlich auch ein bisschen drüber nachgedacht heute, als ich es wieder gesehen habe, dachte wieder, oh, schon wieder Italien, was ist da los? Dann mir drüber nachgedacht, okay, wenn das jetzt nicht der Fall wäre, ist dann irgendwer anders der Buhmann? Oder haben wir alle...
Es geht ja nicht darum, der Buhmann zu sein oder irgendein Team auf den letzten Spirit-Platz zu schubsen oder
genau,
so.
Genau, das meine ich ja nicht. Es wäre halt ohne Italien ein Spirit Ausgleich, wo halt alle so halbwegs okay sind, aber so reißen die halt immer nach unten aus.
Ja, weil es offensichtlich so ein bisschen Konzept auch ist, vielleicht auch so Körperkontakt und möglicherweise auch mehr psychologische Faktoren mit in das Spiel einzubeziehen. Keine Ahnung, ich weiß nicht. Ich verstehe nicht so richtig, aber ich finde es auch nicht so richtig geil.
Also bei den Frauen ist es jetzt nicht dramatisch. Da sind die zwar auch auf dem vorletzten Platz, aber mein Gott, wir sind hier beim Zwischending. Also wir kann sich ja noch alles ändern über den Turnierverlauf. Und beim Mixed ist es vollkommen in Ordnung. Da sind die auf dem fünften aktuell. Also wir haben noch nicht über irgendwelche Ergebnisse gesprochen. Also vielleicht ist es einfach nur der Charakter, der eine Faktor.
Ja, es muss ja irgendwas sein, sonst würde es sich ja nicht häufen und immer wieder dazu kommen. Ich erinnere nur an die WMUCC in Limerick, wo es auch zu einem Eklat in der Mixed-Division gab.
Ohne M, WUC. Oder W, meinst du unsere?
Ah nee, das stimmt nicht.
WUC,
ja, in der WUC. Mhm. Ja. Limerick ist für mich immer so stark.
Und es war nicht WUC, sondern EUC. Das war
Europäisch. Das stimmt, war die EUC, die Europameisterschaft. Deswegen sage ich, ich verbinde Limerick halt immer mit unserer Masters-Weltmeisterschaft. Aber nächstes Jahr findet ja da auch die richtige WUC statt.
Ja.
Mal gucken, wie es dann aussieht. Eine Sache, die ich im Zusammenhang mit diesem Turnier auch entdeckt habe, ist eine neue App, ohne jetzt großartig Werbung dafür zu machen. Oh, deswegen nenne ich jetzt mal den...
Der Tech Talk.
Es gibt eine neue App, die offenbar irgendwie auch in Zusammenhang mit einem Schuhhersteller aus Frankreich steht.
Aha.
Wo man auf Ultimate-Turniere tippen kann. Also, wo man Ultimate-Turniere tippen kann. Es ist quasi Gambling um Schuhe.
Aha.
Stand jetzt bin ich.
Was ist denn da hier?
Bei meinen Tipps in der Open-Division auf Rang 155.
Müssen wir hier so?
Mit 40% perfekten Wetten, 68% guten Wetten.
Stimmt, jetzt wo du es sagst, wir hatten ja auch immer mal ein Wettspiel zu den großen Turnieren. Ich hätte gerne jetzt ein Wettspiel zu EMUG.
Das könnten wir ja machen. Das kann man nämlich hier auch machen.
Ja?
Da sind schon, ich sag dir jetzt einfach, die App heißt Altibet, ohne dass wir quasi irgendwie, das ist keine bezahlte Werbung, das ist einfach nur ein Hinweis, dass sie jetzt gibt. Und die EMUG ist schon eingetragen.
Oh, weia.
Die European Youth Championship U20 vom 3. bis 9. August. Die World Games und die EOCF. Man kann also.
EOCF ist schon eingetragen, das steht doch noch gar nicht fest.
Nur als Turnier.
Ach so.
Nur als Turnier. Also, die werden dann wahrscheinlich, wenn die Teams feststehen, da entsprechend eingepflegt werden.
Ja.
Also, darüber können wir dann wahrscheinlich auch relativ easy unser Tippspiel machen.
Können wir machen.
Ja. Geil. Aber
ich glaube, das ist diesmal nicht legal, nicht erlaubt, wenn ich aktiv das Ergebnis beeinflussen kann.
Ah, stimmt. Oh nein. Okay.
Lass uns weitergehen.
Ja, lass uns weitergehen.
Die WSO 24 könnt ihr immer noch live verfolgen. Auf Altiworld euch so ein Season Pass Ding für das Turnier kaufen oder auf YouTube jeden Tag ein freies Spiel gucken.
Ja, ihr könnt euch da auch schon mal dran gewöhnen, denn ich habe nachgelesen Protokoll des WFDF-Kongresses 2025, der jetzt auch im Rahmen dieser U24-Weltmeisterschaft stattfand, dass der WFDF sich für 4 Jahre an Altiworld gebunden hat.
Aha.
Mit der Idee, die finanzielle Belastung für teilnehmende AthletInnen zu minimieren und dem Konzept Spieler spielen, Zuschauer zahlen zu folgen. Sprich, wir werden zukünftig, wenn wir die großen WFDF-Turniere verfolgen wollen, nötigerweise diese Tournament-Passes kaufen müssen. Und das war jetzt tatsächlich für die U24-WM relativ happig. Ich glaube, waren $25 oder so.
Okay.
Also das ist nicht ohne. Also wenn Zuschauer zahlen, dann richtig.
Dann richtig. Ja, oder fährst selber hin.
Könnte man sich dann fast überlegen. Aber für 25 Euro kommt man, glaube ich, auch mit einem mit 5 Personen besetzten grünen VW-Bus nicht nach Logrono.
Nee. Das nicht. Aber nach Limerick vielleicht.
Ah, ich vielleicht auch, wir packen euch mal, es gibt einen Link zu diesem Protokoll von diesem WFDF-Kongress, in dem teilweise auch ganz spannende Statistiken drinstehen. Ich habe den mal ein bisschen...
Stimmt, die hast du am Anfang in unserem Vorgespräch geteasert.
Ich habe die mal ein bisschen, ich sag mal, quer gelesen, das Protokoll.
Wurde für dich quer gelesen.
Ich habe mir Hilfe geholt.
Von einer nicht weiter genannten Intelligenz.
Ich würde sogar Intelligenz in Anführungszeichen stellen. Aber ja, ich habe das mal mit Hilfe einer KI etwas quer gelesen. Wobei ich mir, also das sind 515 Seiten jetzt mal zu meiner Verteidigung. Ja.
Zu seiner Verteidigung, aber jetzt weiß ich nicht, was ich von den Informationen halten soll.
Nee, die Informationen lese ich dir jetzt direkt aus dem Dokument vor.
Das ist viel besser.
Ich habe mir nur das mal ein bisschen den Fließtext auch mal angeguckt. Es gibt nämlich ein paar spannende MitgliederInnen-Statistiken. Zum Beispiel wartet dieses Dokument mit der Information auf, dass, ich weiß nicht, wie realistisch diese Daten sind, aber dass 5407 Menschen im deutschen Verband, im DFV, mit Ultimate gemeldet sind.
In Deutschland 5700?
Ja, davon sind 3585 Male Matching und 1822 Female Matching.
Wo sind die alle?
Fragt man sich.
Wirklich? 5700? Ich hatte
5400.
5400. Ich hatte irgendwann mal vor Ewigkeiten das Gespräch mit Lars Schmee, dem ehemaligen
Vorsitzenden des Brandenburgischen Frisbeesportverbands.
Ja, das da mal bei.
Und jetzt im EFDF tätig.
Ja, das ist mal beim DFV vor oder nach Corona so ein Programm gab, die 5000 zu schaffen.
Ja, das ist offenbar geglückt.
Das ist dann wohl offenbar geglückt, aber warum habe ich davon nichts mitbekommen? Warum hat das keiner gefeiert? Oder sitze ich einfach nicht an den richtigen Quellen?
Vielleicht sitzt du ja nicht an den richtigen Quellen. Ich kann dich noch mit ein paar mehr spannenden Zahlen überraschen.
Ich liebe spannende Zahlen. Sieben zum Beispiel.
Was tippst du denn, wie viele Teams hier vermerkt sind?
In Deutschland?
Ja.
Ah, das habe ich mal durchgezählt.
Es ist sogar noch unterteilt in Open, Frauen und Mixed.
Ach so. Das ist ja schwieriger.
Ja, die also werden, also wenn Vereine. Quasi, ja, wenn die Goldfingers, die werden jetzt wahrscheinlich, weil wir sowohl in der Open als auch in der Frauen als auch in der Mixed-Division antreten, jeweils drinstehen.
Dann zählen wir dreimal. Okay, dann würde ich so sagen 150.
Insgesamt?
Oder, nee, insgesamt, wenn das alles mal drei ist, dann quasi.
Ja, was war denn die 150 jetzt?
Also wir hatten 100 Teams Mixed Indoor und davon waren jede Menge auch doppelt. Aber trotzdem jede Menge.
Ich glaube, Indoor ist hier nicht erfasst.
Ja, ja, aber nur als so eine Richtmarke für mich. Ne? Du hattest 100 Teams Indoor in der Mixed Division, von denen halt jede Menge Teams halt das zweite Team von dem Verein war etc. Und wenn du das runterrechnest und sagst, okay, waren vielleicht dann eher so 60 unterschiedliche Teams. Das mal drei, ein bisschen weniger, 150. Ich schätze mal 150.
140 sind hier angegeben. Also du warst sehr nah. Herzlichen Glückwunsch. Jetzt vielleicht noch ein kurzer Tipp, ohne dass du uns wieder daran teilhaben lässt, wie deine Gedankengänge sind.
Warum denn nicht? Das macht doch mein Ratversuch viel beeindruckender.
Ja, weil du jetzt ja schon quasi die Gesamtanzahl der Teams kennst.
Ach so, ja.
Deswegen kannst du jetzt mal tippen, Open Division?
80. Nee. Open Division 140, 70.
Es sind 50.
50?
Ja.
Ja, okay.
Hier angegeben, Frauen?
20.
30.
30, okay.
Jetzt weißt du ja logischerweise, wenn du zusammenrechnest 70, ja. Schon, dass es 60 Mixteams sind.
Ja.
Ja. Number of Events ist übrigens, was auch immer das genau bedeutet, kann ich nicht sagen, angegeben bei Deutschland mit 80. Boah, Kanada mal als Vergleichsmarke mit 300.
Ja.
Und vielleicht hier nochmal was Kleines. Vielleicht suche ich mal nach Österreich.
Naja, 80 wird vermutlich jedes
40
jede
ist,
Liga sein, die ausgespielt ist.
Das,
erste Liga, zweite ja. Liga, dritte Liga, vierte Liga.
Das kann sein.
Jeder Ort. Dann plus Division.
Das weiß ich jetzt nicht genau. Österreich 40 Events im Jahr offenbar. Ja. Ja, schauen wir mal weiter. Ich habe das Gefühl, diese 515 Seiten dieses Protokolls, die bestehen aus allem, was die in diesem Jahr gemacht haben. Hier sind nämlich auch die ganzen Aufnahmeanträge für neu aufzunehmende Mitgliedsländer. Ich glaube, es sind hier die Cayman Islands oder so. Da gibt es auf jeden Fall jetzt ein paar, die aufgenommen werden. Dann gibt es diese Unterteilung nach Sportarten. Wir haben uns ja gerade die Ultimate-Statistik angeguckt. Die gibt es aber auch für Freestyle und Disc Golf und Overall.
Gab's?
Ich gucke. Overall. Ja, Guts gibt's auch.
Wie viele Guts-Spieler gibt's denn? Weltweit?
Weltweit gibt's hier. Aber gibt's
weltweit und Deutschland, würde mich interessieren.
Guts. Total Number of Athletes around the world 824. Davon sind 702 Male Matching und 180 Female Matching. Und die Numbers of Events total around the world 65. Wobei von den 65 44 in Afrika stattfinden sollen.
Was? Wow, okay.
Nee, Quatsch. Das stimmt nicht. Sind es, das ist nicht so deutlich erkennbar, aber das, nee, warte mal, das sind wahrscheinlich National Federations.
Ach so, ja.
Okay. Die ganze Statistik gibt es übrigens auch nochmal für Beach Ultimate. Willst du da auch nochmal reingucken?
Das sind dieselben Leute.
Egal. Wheelchair Ultimate gibt es auch noch. Und ansonsten. Das sind
nicht dieselben Leute.
Das sind nicht komplett dieselben Leute, aber ja. Spannend ist, wer auch mal so ein bisschen Einblick in, ich sag mal, die Finanzwelt des WFDFs haben will.
Oh.
Gerade mit den hohen Teamfee-Gebühren, ich sag mal so 1000 Euro für so eine WUK-Teamfee oder so, oder 1000 Dollar,
ja.
Glaube ich. Das ist alles da drin. Wir verlinken euch das mal in den Shownotes. Wer sich da gerne mal durchwühlen will, 515 Seiten, geballte Informationen zum Weltflugscheibenverband und dem just stattgefundenen WFDF Congress 2025.
Gönnt euch. So, wo wir gerade beim WFDF sind, zwischen der letzten Folge und dieser Folge sind die Bits rausgegangen für die WUK 2026. Wir hatten uns doch so lustig gemacht über Australien.
Ja, die haben aber jetzt was gekriegt.
Die haben aber trotzdem was bekommen.
Also, es bringt offenbar was, wenn man so ein Entschuldigungsschreiben formuliert.
Ja, wenn man ein bisschen Mimimi macht, dann gibt's wohl okay.
Ja.
Haben einen Spot in der Open Division, einen in der Frauendivision und zwei in der Mixed Division bekommen. Mehr als ich erwartet habe.
Ja. Wissen wir denn, ob da jetzt Köpfe gerollt sind oder nicht? Wissen
wir nicht. Davon habe ich noch nicht gehört.
Aber du streckst deine Fühler nochmal zu deinen Kontakten aus.
Ich versuch's.
Okay.
Ja, ansonsten, so wie gehabt, große Länder, große Namen kriegen mehr Plätze, alle anderen kriegen so eher ein. USA hat 3 Spots in jeder Division, Frankreich 2 in jeder Division, Deutschland nur 2 Spots in jeder Division.
Was heißt nur? Ist doch für eine Clubweltmeisterschaft eigentlich gängiger Standard. Das Einzige, was daran ein bisschen nervig ist, ist, dass wir das quasi jetzt in den DMs als Quali ausspielen und das dann effektiv das Finale nur so ein Seeding-Ding ist. Ich kann ja mal vielleicht nochmal die Gesamtanzahl der Bits sagen. Mhm. In der Open- und in der Frauendivision wird es jeweils 40 Teams geben und in der Mixed-Division 48.
Alter, ein Riesenhaufen, Leute.
Ein Riesenturnier. Jetzt vielleicht schon mal drüber nachdenken, nächstes Jahr Urlaub in Irland und dabei ein bisschen Ultimate gucken, Fragezeichen?
Ist mein liebstes Urlaubsland, ja. Erstmal nochmal zurück zu dem Punkt Deutschland. 2 Teams, heißt die Finalisten der jeweiligen Division dürfen fahren. Heißt aber auch, dass Samstagabend noch nicht alles vorbei ist.
Mhm, richtig.
Es bleibt spannend. So, letztes Jahr war ja großes Favoritensterben in der Mixdivision.
Mhm.
Jetzt wird das Halbfinale das eigentliche Finale für jedes Team.
Ja. Es gibt eigentlich 2 Finals.
Mhm. Genau, das Viertelfinale und das Halbfinale.
Ja. Wobei das eigentliche Finale um den MeisterInnen-Titel natürlich nicht mehr entscheidend ist für die WUK-Quali. Die wissen dann schon, Wenn sie wollen, dann dürfen sie.
Genau.
Ja, gucken wir mal. Hier sind echt noch ein paar spannende Staaten. Neuseeland jeweils auch mit einem Team vertreten. Finnland ist wieder dabei. Man munkelte ja, dass es da so ein bisschen Stress auch zwischen dem Weltverband und dem finnischen, der finnischen National Federation gegeben haben soll.
Aha.
Nichts Genaueres weiß man nicht, aber die waren ja auch länger nicht vertreten. Ja, also China in jeder Division ein Spot.
Mhm.
Österreich auch. Also da ist quasi das Finale der österreichischen, ich glaube, bei denen heißt es Staatsmeisterschaften oder so. Der, das Spiel, mit dem man dann das WUK-Ticket lösen kann.
Mhm.
Vielleicht sollten wir da wirklich mal ein Auge drauf haben.
Auf jeden Fall.
Also falls ihr uns in Österreich zuhört.
Die haben ihr erstes Wochenende jetzt gespielt.
Ja?
Und das zweite Wochenende kommt, glaube ich, später in der Saison.
Okay, das müssen wir unbedingt mal beobachten.
Ja.
Beziehungsweise mal recherchieren, wann das ist. Das schickt sich an, sehr spannend zu werden.
Jo.
Uruguay mit einem Team. Spannend. Die Türkei. Mal auch. Taipei in jeder Division vertreten. Also, es wird ein Riesenturnier und es wird sehr international, wenn man sich jetzt hier die Bits anguckt. Und ja, ich freue mich da schon ein bisschen drauf.
Wird spannend, ja. So, letzter Punkt auf unserer Liste von internationalen Krams, den stattgefunden hat. Wir haben jetzt das Elite-Invite ein bisschen unter den Tisch fallen lassen. Da haben Jinx ihr Ticket gelöst für die IOCF. Und Wall City ist zum, ich glaube, vierten Mal in Folge gegen Chuck gescheitert. Schauen wir lieber aufs London-Invite, denn das war irgendwie das Highlight-Ding diesen Sommer oder zumindest diesen Juni.
Ja, große Turnier in London. Clapham lädt ein zum Grasshoppers RFC.
Zum großen stell dich ein.
Offenbar, ja, sah auf jeden Fall aus wie eine sehr schöne Venue. Ich mag das ja immer mit dieser kleinen, nicht zu großen Tribüne im Hintergrund. Altitv hat massig Werbung dafür gemacht, weil sie offenbar zum ersten Mal extrem viele Spiele auch gleichzeitig gestreamt haben und produziert haben. Und ja, man hatte zum ersten Mal die Chance, ein bisschen World Games Luft zu schnuppern, weil das Turnier von mehreren World Games Teams als Vorbereitung genutzt wurde. Unter anderem mit dabei Kanada, die USA, Deutschland und Australien.
Und Frankreich?
Ach, stimmt. Frankreich auch noch.
Und. Nee, das war's, ne? 5 World Games Teams?
Ich glaube, ja. Es sind ja bloß 8.
Es sind nur 8.
Fehlen quasi China.
Ja.
Japan.
Ja.
Und wer fehlt mir noch?
Kolumbien.
Ja, okay.
Die waren nicht da. Dafür waren dann da das unter 24 Mixteam von Kanada, das Tokai Super Team.
Oh.
Und wer war der 8?
Das Tokai Super Team ist ja im Prinzip das Not World Games Team.
Das Not World Games Team, ja.
Ja, man hatte die Chance, sehr viele dieser Spiele zu verfolgen und eine ganze Menge auch immer noch, also ich glaube auch ohne Altitv-Mitgliedschaft auf YouTube abrufbar.
Ja, genau. Es gab ein paar Freispiele. Am Freitag wurden Friendly-Matches übertragen.
Der Friendly Friday.
Nett zum Ansehen. Weiß nicht, wie es für die Athletinnen war.
Ich weiß nicht. Ich hatte auf jeden Fall das große Vergnügen mit Sandra Tietjens, das Freundschaftsspiel des deutschen World Games Teams, was ja ein Scrimmage gegen Australien war,
ja,
auf dem YouTube-Account des deutschen Frisbeesportverbands zu kommentieren. Wir haben quasi einen.
Stimmt.
Wir haben re-gestreamt.
Ja, re-gestreamt, ja. Stimmt. Das hat man auch an mich herangetragen. Oder du hast es an mich herangetragen, aber ich war terminlich verhindert durch Trainingslager in Darmstadt. Du hattest mit der Juniorenquali hier alle Hände voll zu tun.
Ja.
Sonst hätten wir da das ganze Wochenende kommentieren können, wenn wir gewollt hätten, vermutlich.
Tatsächlich. Altitv hat mich an dem Freitag angeschrieben. Ich weiß nicht, warum denen das immer so spät einfällt. Nachdem ich anfänglich dachte, ach, das ist ja hier so eine easy Nummer. Von wegen, wir kriegen irgendwie einen Link, wo wir uns irgendwo einloggen und dann ins Spiel gucken und gemeinsam irgendwas dazu erzählen, war dann tatsächlich sehr viel technisch ausgelagert an die jeweils Restreamenden. Die hatten wohl auch irgendwie chinesische KommentatorInnen und
natürlich.
Spanisch war, glaube ich, also die hatten von den unterschiedlichen World Games Nationen versucht, Leute ranzukriegen, um die Spiele so ein bisschen auch in deren jeweiligen Sprachen noch zu verbreitern, ihre Finger noch nach mehr Abonnenten auszustrecken. Mhm. Und das war tatsächlich gar nicht ohne. Ich dachte, es wird eine easy Nummer, aber es war es war tatsächlich ein bisschen anspruchsvoll, das technisch zu managen und gleichzeitig zu kommentieren. Aber liebe Grüße und lieben Dank nochmal an Sandra. Ich glaube, wir hatten beide sehr viel Spaß, das gemeinsam zu gucken und ein bisschen was dazu zu erzählen.
Ich habe das noch gar nicht gesehen oder gehört.
Ja, kannst du ja immer noch machen.
Welcher Friendly-Match war das denn? Oder wie?
Ich glaube, gegen Australien.
Ja, dann suche ich da später nochmal nach.
Ja, such da mal nach. Das musst du jetzt nicht machen.
Ich habe nämlich dieses Friendly-Ding auf Englisch geguckt.
Shame on you. Genau, ansonsten können wir vielleicht zum Abschluss des London-Invite Kurzberichts nochmal sagen, wie es am Ende gelaufen ist. Clapham holt sich in der Open-Division den Sieg.
Überraschung.
Surprise, surprise. Die USA holen sich mit dem World Games Team in der Mixed-Division den Sieg. Und in der Frauendivision gab es ein britisches Derby zwischen den Londoner Iceni's, zwischen dem Londoner Team Iceni und Bristol, glaube ich. Iceni, die ja früher so ein bisschen wie Clapham ein Abo auf die jeweiligen Titel hatte, haben verloren gegen Bristol. Ja. Bristol hat mit vielen jungen Spielerinnen echt ein geiles Spiel aufgezogen. Kann man sich auch nochmal angucken.
Ja, schön. Dann packe ich das auch nochmal auf meine Liste, weil mich hat letztens jemand gefragt, guckst du alle Spiele? Meine Antwort war natürlich nein. Das kann ich gar nicht. Das könnte niemand irgendwie menschlich nachvollziehen.
Ja, es geht ja dann auch langsam ins Geld auch.
Auch das nur und Zeit alleine.
Zeit.
Selbst die Spiele, die ich nachhole und mir angucke, in 1,25 oder 1,5, je nachdem.
Ja, und nur zwischen den Punkten.
Und zwischen den Punkten wird geskippt, wie das der
wie sonst
brennt was. Die Skip-Taste.
Spurt's dann, wenn du zu weit skippst, den Pull nochmal zurück?
Ja.
Ja, ich auch
immer. Sehr viele Pulls gucke ich mir an.
Aber ich skippe dann meistens, wenn er zum Brick geht, so zack, ja. zack.
Ah, zu Brick, skip.
Okay,
ja.
Schön, dass wir das nochmal geklärt haben.
Ja, aber ansonsten zur Klarstellung, meistens die wichtigen Spiele, die Spiele von deutschen Teams, die man kennt, irgendwie, das holt man irgendwie nach, aber ich gucke mir nicht Nation E gegen Nation G auf irgendeinem Turnier an, wo es um Platz 16 oder sowas geht. Wir haben alle ein Leben, ne?
Wir haben alle noch ein Leben neben
noch
Ultimate.
Ein Leben neben Ultimate.
Wir sind nicht Stefan Rapazzo, obwohl der hat ja mit seinem Food-Blog auch ein Leben neben Ultimate.
Gutes Leben neben Ultimate. Wunderbar. Ja, World Games ist im August. Wir haben hier schon mal den Game-Time-Kalender. An jedem 12. August, 13. August und 14. August werden die Poolspiele ausgespielt.
Ja.
Deutschland darf in der Reihenfolge gegen China, USA und dann Japan spielen.
Ich meine, es sind 6 Stunden, glaube ich. 6 Stunden Zeitverschiebung, sprich das erste Spiel gegen China am 12. August um 9.30 Uhr morgens, noch relativ convenient. Wer dann aber das Spiel gegen die USA gucken will, der muss schon ein bisschen früher aufstehen, nämlich um 4.
Oh Gott.
Und dann nochmal was für den Frühstückstisch Deutschland-Japan am Donnerstag, 14. August um 6.
Ja, gut.
Fürs erste Frühstück.
Fürs erste Frühstück, ja. Oh, war ja, also der Dienstag klingt gut.
9.30 Uhr ist okay, ne?
9.30 Uhr klingt okay. 6 Uhr klingt auch noch machbar. Aber 4 Uhr nachts.
4 Uhr gegen die USA ist natürlich... Aber wie kannst du dich erinnern, dass wir das schon mal gemacht haben? Ich weiß gar nicht.
Was haben wir denn gesehen?
Ich glaube, als die WUK in den USA war, wo am Ende hier in dieser Halle gespielt wurde.
Ja.
Wegen Tornado Warning.
Genau.
Da sind wir, glaube ich, auch mal früh aufgestanden. Ach nee, stimmt nicht. Das, nee. Was ich meine, war Japan.
Das, was du meinst, war Japan. Und ja. Da habe ich noch nicht Ultimate gespielt.
Oh, wow, dass wir jetzt am Ende dieser Folge genau da angekommen sind. In einer Zeit vor Kim,
ja,
ist, glaube ich, jetzt genau der richtige Moment, überzugehen.
Stalling 10.
Jo, Kim, heute, wenn diese Folge veröffentlicht wird, ist Freitag.
Ja,
was steht bei dir an?
Ich sitze im Zug nach Köln.
Nach Kölle?
Nach Kölle und spiele DDC zum ersten Mal seit, guckt auf die Uhr, ich glaube 10 Jahre.
Nein.
Wann habe ich denn das letzte Mal DDC gespielt?
Ja, ich letztes Jahr.
Ja, du letztes Jahr, aber ich davor, 2016 oder 2015?
Auf der Ostkampfbahn?
Ja, das muss Ewigkeiten her sein. Ich habe sehr lange kein DDC gespielt, weil dann, wir sind dann nämlich letzter geworden oder vorletzter bei dem 2015 oder 2016. Und danach halt ein paar Jahre nicht eingeladen worden. Zweite Liga, unbedeutendes Team. Und das war ja damals noch ein sehr hochklassiges Vorbereitungsturnier für die Erstligateams.
Ist es ja immer noch.
Dann kam Corona und seitdem ist halt viel Wasser die Elbe runtergegangen, ne?
Ja, den Rhein vielleicht, ja.
Den Rhein, ja. Naja, ich glaube, es ist wirklich 2015 oder 2016 gewesen, dass ich letztes Mal da in Köln war.
Okay. Dann genieß es bitte, ich werde nämlich nicht da sein.
Nee, das letzte Mal war auf den DDC. 2019 waren wir da zweite Liga spielen. Haben wir da zweite Liga gewonnen.
Na, das war Köln, aber ja, nicht DDC.
Das war nicht DDC, aber es war in Köln. Und ja, im selben Ort.
Ja, mit Bauchnabelpieksen.
Mit Bauchnabelpieksen.
Gegen Bremen.
Gegen Bremen.
Schön. Das wollte ich dich gerade schon so wild unterbrechen, aber ich bin nicht da. Du musst da alleine hinfahren, Kim.
Ich war da alleine hin mit Levin. Nee, Quatsch. Ich war da nicht alleine hin, sondern mit Andres und Levin und Paula.
Ja. Ja, ich mache nur den halben, wahrscheinlich nicht mal den halben Weg. Ich darf wieder nach Jena.
Auf ins Paradies?
Ja.
Ach, schön.
Gefühlt hatte ich, keine Ahnung, so die letzten 4 Jahre Einreiseverbot nach Jena.
Wow. Okay.
Weil wir immer nie einen Spot fürs Welcome to Paradise bekommen haben.
Ja.
Aber diesmal fahre ich da mal wieder hin. Ach, Jena ist ja so ein bisschen eins meiner Herzensturniere, weil es auch das erste Turnier war, was ich jemals gewonnen habe.
Ja, schön.
Habe ich immer gute Erinnerungen. Auch schön mit diesem Berg im Hintergrund. Ich freue mich schon wieder sehr, das zu sehen.
Jo. Genieß das Paradies.
Ja, genieß das DDC.
Wird heiß.
Das ist sicher. Und ich habe tatsächlich jetzt, wo diese heißen Tage waren, ein bisschen drüber nachgedacht, mit wie das weitergeht. Also werden wir Ultimate irgendwann nicht mehr an der frischen Luft im Sommer betreiben können. Aber das ist, nein.
Zu heiß wird?
Nein.
Wow, schauen wir mal.
Lass uns das skippen. Insofern, wir haben ja letzte Woche ausgelassen und wir haben gesagt, wir skippen nicht, wir verschieben nur um eine Woche. Deswegen hört ihr uns jetzt. Und die nächste Folge ist dann aber für euch am 11. Juli.
Ja, eine Woche nach den Open- und Single-Gender-Divisionen.
Und es
am
wird...
Am Wochenende des DFV-Pokal mixed.
Wow. Das,
ich hab was zum Hinhören bei der Hinfahrt.
Sehr gut. Dann ja, bleibt uns nichts anderes übrig, als zu sagen, macht's bitte alle gut. Passt auf eure Knochen und Muskeln auf.
Exakt.
Habt viel Spaß auf den unterschiedlichsten Turnieren, auf die ihr so fahrt. Und bis zum 11. Juli. Tschüssi, ciao.
Auf Wiesbaden.